Die Harmonie reicht bis ins soziale Netzwerk Twitter. Wünsche allen Bewerbern alles Gute und viel Glück, schreibt Jan Hemme, bevor er sich selbst auf der Bühne vorstellt. Große Chancen werden vor allem den Piratinnen eingeräumt. Viele hier wollen deutlich mehr Frauen an der Spitze. Feedback auf die Reden wird sofort getwittert. Eine meiner Lieblingskandidatinnen heißt es da mit Foto. Oder schwache Rede ohne Konkretes bei einer anderen Bewerberin. Mit maximal 4 Listenplätzen rechnen die Berliner, sollten die Piraten überhaupt in den Bundestag einziehen und sich nicht selbst ein Bein stellen.
Zum Klabautercast 113. Ich sitze hier mit Katja Date. Hallo Katja.
Hallo Maha.
Ja, Katja, wer bist du eigentlich? Müssen wir immer am Anfang eine kurze Vorstellung machen oder sagst du am besten selbst was über dich?
Ich bin Katja Date. Auf Twitter Casey DC. Mhm. Paar 40 Jahre alt, Pirat seit 2009, Ende 2009, also so mit der Bundestagswelle reingeschwappt, aber erst nach der Bundestagswahl. Bin dann relativ schnell Schatzmeister in Berlin geworden, Anfang 2010, habe das 2 Jahre gemacht und ja, bin so in diesem Landesverband in Berlin unterwegs und
ja. Ja. Und so ein bisschen auch sehr aktiv, ne? Muss man ja sagen. Also eigentlich bist du immer dabei. Und also seit du in der Partei aufgeschlagen bist, hat man dich irgendwie wahrgenommen, habe ich das Gefühl.
Ja, also es gibt halt so, klar, es gibt immer mal so Löcher, wo ich irgendwie keine Lust mehr habe, aber kann man schon aktiv nennen.
Ja, ja. Ja, und unser Thema heute ist der Rückblick auf die Landesmitgliederversammlung und die Aufstellungsversammlung in Berlin. Das hat ja alles am letzten Wochenende stattgefunden, also jetzt wir sind da schon ein bisschen weiter. Also jetzt gerade nicht das Wochenende, was vorbei ist. Heute ist ja der 4. bei der Aufnahme. Bis es online geht, wird eine Woche noch weiter vergehen. Also ist dann ein weiter Rückblick. Aber wie gesagt, davor das Wochenende hat halt die Landesmitgliederversammlung und die Aufstellungsversammlung stattgefunden. Da wollen wir noch so ein bisschen Revue passieren lassen, was da passiert ist. Und ich würde sagen, wir machen es chronologisch und fangen mit der Landesmitgliederversammlung an.
Gerne.
Ja, das war Freitagabend. Wenig Zeit stand ja nur zur Verfügung, 18 bis 22 Uhr. Ja. Also deshalb haben auch wahrscheinlich einige von einem kleinen Parteitag gesprochen. Und warum war das nötig?
Ich glaube, der wirklich wichtige Grund war, um das Finanzratsmitglied zu wählen, weil der der musste jedenfalls gewählt werden. Dessen Amtszeit war um und da musste ein neuer gewählt werden. Und Finanzrat ist eine relativ wichtige Angelegenheit, weil in diesem Finanzrat eben Empfehlungen besprochen werden und entwickelt werden, gerade was die Parteienfinanzierung oder die Verteilung der Parteienfinanzierung und auch der anderen Parteifinanzen angeht. Und so einen Job unbesetzt zu lassen, ist nicht gut. Und da wäre hat sich halt angeboten, das jetzt irgendwie zu machen.
Ja, der Vorstand hätte das auch machen können. Das kann ja ersatzweise der Vorstand auch machen, laut Satzung der Piratenpartei.
Dann hätten wir uns das sparen können, war aber trotzdem schön.
Ja,
also ist auch okay, weil wir sind ja irgendwie so eine Mitgliederdemokratie, genau. Und wir wollen irgendwie, dass die Dinge von den Mitgliedern entschieden werden. Und wenn es irgendwie geht, dann soll es auch so passieren.
Ja, und dafür den Vorabend der Aufstandsversammlung zu nutzen, war eigentlich eine super Idee, fand ich.
Ja, klar.
Und da sind die Leute schon mal zusammen, da kann man alle schon mal üben, wie das so abläuft. Hat jeder schon mal die Halle gesehen, den Sitzplatz gesichert und so. Oder auch nicht gesichert, aber jedenfalls, das ist schon. Also es hat, glaube ich, auch den Stress ein bisschen entschärft für die Aufstellungsversammlung.
Ja, also dass so dieses erste Socializing irgendwie auch durch war und irgendwie sich alle gesehen haben, jeder sein Plätzchen hatte. Technisch natürlich auch, also ich habe überhaupt keine Ahnung, ob es irgendwelche technischen Probleme gab, aber fühlte sich nicht so an, lief irgendwie super.
Netz lief, alles lief super.
Und man konnte nebenbei noch so ein bisschen Satzungsgedöns mitmachen. Insofern war das ein ganz guter Plan.
Ja, Also gewählt wurden dann eben Sebastian von Hoff und der Andreas Bog.
Ja, die das auch im letzten Jahr schon gemacht haben.
Genau, also von daher war das jetzt nicht so eine große Überraschung. Ging dann auch relativ schnell. Nach der bewährten Form, Wahl durch Zustimmung, wie es ja auch unsere Geschäfts- und Wahlordnung vorsieht. Ja, und dann sind wir direkt zu einem inhaltlichen Punkt gekommen, nämlich Streichung der Geschäftsordnung fürs Liquid Feedback. Das hörte sich so an, als sollte Liquid Feedback abgeschafft werden. Aber das war ja nicht so. Vielleicht kannst du das kurz erklären.
Liquid Feedback steht ja erstens in der Satzung, also nicht Liquid Feedback, sondern Liquid Democracy als Prinzip. Und wir haben uns damals irgendwie für Liquid Feedback als Tool entschieden. Es gab auf der letzten Landesmitgliederversammlung einen Antrag, die Abstimmung mittels Liquid Feedback verbindlich zu machen. Der wurde dann in ziemlich spät am letzten Tag dann doch noch behandelt, weil viele das unbedingt wollten. Es gab eine sehr zerfaserte Diskussion. Plötzlich ploppte ein weiterer Antrag auf, der auch vorher, ich weiß gar nicht, ob der vorher im Antragsportal drin war oder nicht. Jedenfalls ist er nicht durch Liquid Feedback vorher gelaufen, was ja normalerweise immer so das Prozedere ist, dass du, bevor du einen Antrag, egal ob jetzt Satzung oder Programm oder was auch immer, in Berlin auf eine Mitgliederversammlung stellst, das vorher irgendwie durch Liquid jagst oder durch Liquid wandern lässt, einfach damit man ihn besser bearbeiten kann und damit irgendwie möglichst viele Leute Anregungen vorher geben können und so. Jedenfalls am Ende dieser letzten Landesmitgliederversammlung wurde der sogenannte X018 beschlossen. Eine Geschäftsordnung zu Liquid Feedback, mit der alle unglücklich waren.
Ja, ja, da war man irgendwie nicht unglücklich. Da war man irgendwie nicht glücklich mit dieser mit diesem.
Das war so ein bisschen so Hauptsache jetzt irgendwas. Also ich weiß, ich habe dafür gestimmt, auch so mit dem Hauptsache jetzt irgendwas. Und auch wenn er nicht gut ist, vielleicht merken wir dann wenigstens, dass er totaler Quatsch ist und dann schaffen wir ihn hinterher wieder ab. Aber ja, so, ja, dass zumindest diese Behandlung oder diese Idee irgendwie zu verbindlichen Entscheidungen, zu verbindlichen Online-Entscheidungen zu kommen, nochmal so einen Schritt weiter geht.
Ja, das Problem war ja wohl, also eigentlich eine richtige Idee, dass man halt schon eine Akkreditierung macht, damit eben wirklich da keine Sockenpuppen drin sind. Das Problem war aber, dass es nicht ganz klar ist, wie die Leute zu ihren Pseudonymen kommen. Und irgendwie sollte dann am Ende nur der Vorstand wissen, wer ist, und das kann ja nicht sein.
Aber auch irgendwie also auch nur über der Vorstand muss dann beim Schiedsgericht anfragen oder umgedreht also oder
Da hat man sich irgendwie ein Bein gestellt. Also das ist, und deshalb war es ganz gut, wenn man da nochmal von vorne anfängt. Ich hatte gedacht vorher, dass es schon einen Fix gäbe für dieses Problem und hatte gedacht, es wird jetzt tatsächlich darüber abgestimmt. Ich hatte sogar angenommen, dass es einen Antrag zur ständigen Mitgliederversammlung gibt und habe deshalb auch noch die Leute bei mir in der Crew mobilisiert und war dann ein bisschen enttäuscht, dass einfach nur dieser Antrag gestrichen wird. Also ich hatte zumindest gedacht, dass dieser Antrag ersetzt wird durch was Vernünftigeres.
Ich habe kurz vorher überlegt, ob ich irgendwie diesen Antrag, der ja jetzt im Bund auch läuft, oder es sind ja im Prinzip drei Anträge im Bund zur ständigen Mitgliederversammlung, an denen ich beteiligt bin. Ich glaube, in diesem Thema sind inzwischen 16 Anträge drin, aber es sind drei Anträge, an denen ich irgendwie inhaltlich beteiligt bin. Hatte kurz vorher überlegt, ob man den jetzt irgendwie auf der LMV noch stellt. Habe ihn aber selber nicht gestellt und auch mit den Co-Antragstellern irgendwie abgesprochen, dass wir ihn auf keinen Fall stellen werden, weil es halt in Berlin auf Landesebene dazu im Prinzip überhaupt keine Diskussion im Vorfeld gab. Und also ich persönlich diese Entscheidung auch gerne auf Bundesebene hätte, weil dann kann man sich da als Landesverband prima ranklöppeln, qua Gebietsunterteilung. Ne? Es gibt ja irgendwie andere Landesverbände, die jetzt, glaube ich, auch im Bundesliquid schon eigene Gebietskennzeichen haben und da mit drin hängen. Oder also zumindest ist es technisch möglich, das zu machen. Und außerdem war halt natürlich dieser Freitagabend auch wieder viel zu kurz, um da tatsächlich eine ordentliche Debatte drüber zu führen und auch eine große Abstimmung, also eine große Anzahl an Teilnehmern, an abstimmenden Teilnehmern zu haben. Und die Gefahr, selbst wenn es angenommen worden wäre, dass es hinterher wieder als Hack bezeichnet wird und von der Gesamtheit der Mitglieder irgendwie nicht angenommen wird, weil es eben auch im Vorfeld keine Diskussion gab, war mir einfach zu groß. Und ehrlich gesagt, ich will diese SMV auf Bundesebene haben, damit man sich dann als Landesverband da ranklöppeln kann und möchte das gerne bis Mai auf Bundesebene vorantreiben. Und wenn dann das auf Bundesebene nicht passiert, dann muss man sich als Landesverband halt wieder einen Kopf machen, ob wir das selber machen oder nicht.
Naja, gut, man könnte natürlich überlegen, dass man das erst auf Landesebene macht, weil es vielleicht einfacher ist und dann, also weil es war ja oft so, dass Berlin erstmal was hatte, was dann später vom Bund übernommen wurde. Ne?
Ja, also aber dann hätten wir früher anfangen müssen, ganz einfach. Also dann hätten wir tatsächlich irgendwie 2-3 Monate vor der LMV, wo halt auch noch gar nicht klar war, dass es eine LMV, also eine Mitgliederversammlung, neben der Aufstellungsversammlung geben wird, hätte man tatsächlich irgendwie innerhalb des Landesverbands auch die Diskussion antreten sollen und Veranstaltungen machen und mit den Leuten reden. Und das irgendwie im Liquid vorstellen, damit da dann weiterentwickelt werden kann, wie es aussehen soll und wie nicht und so weiter und so weiter.
Ja.
Und man kann halt nicht alles machen.
Naja, ist klar. Na, vielleicht haben wir nachher noch Gelegenheit, über diese Geschichte mit dem mit der SMV, also mit der Ständigen Mitgliederversammlung zu sprechen, was da so alles angedacht ist. Aber vielleicht erstmal doch jetzt die Sachen, die da gelaufen sind. Also dieser Antrag ist dann tatsächlich auch abgesetzt worden. Also dieser Antrag S018 von damals ist halt tatsächlich gestrichen worden. Darauf hat man sich verständigt. Und dann gab es noch ein paar andere kleine Änderungen, können wir vielleicht kurz drauf eingehen. Was hatten wir noch?
Was haben wir denn alles?
Transparenzstandards für Vorstandsmitglieder und Mandatsträger.
Ja,
da wird so ein bisschen geregelt, was die alle offenlegen sollen. Also dass halt tatsächlich ein Standard da ist für Transparenz und das ist auch unstrittig gewesen, hat man dann auch angenommen. Das müssen wir, glaube ich, jetzt nicht im Einzelnen besprechen.
Nö, das...
Also hier steht es ja, ich kann es ja kurz sagen.
Ich hab's nicht.
Ja, ich hab's. Also hier im Protokoll. Vorstandsmitglieder, Amtsträger sowie Abgeordnete, Mandatsträger der Piratenpartei Berlin und ihrer Fraktionen in Volksvertretungen veröffentlichen an geeigneter Stelle im Internet mindestens folgende Informationen über ihre Tätigkeit und halten sie aktuell. Bezüge, Mandatsträger. Bezüge auf kommunaler Ebene. Bezüge auf kommunaler Ebene, Bezirksebene, nur die, die sich aufgrund des Mandats ergeben, klar. Nebeneinkünfte, Höhe sowie durch welche Tätigkeit. Ausstattung, Sonderzahlung, Bezüge Amtsträger, nur die Bezüge, die sich aufgrund des Amts ergeben. Ja, ist wieder genau das Gleiche. Also das soll halt ein bisschen Transparenz gepflegt werden. Gut, das zu entscheiden ist irgendwie mehr so kosmetisch, denn durchsetzen kann man es eh nicht.
Ja.
Also wie will man das durchsetzen? Aber man hat es halt mal gesagt, wie wir uns das vorstellen mit der Transparenz. Und das ist insofern auch nicht so besonders, weil inzwischen ja offenbar auch alle Mandatsträger, zumindest was das Abgeordnetenhaus angeht, das auch tun. Und auch auf BVV-Ebene tun das viele. Beziehungsweise das ist eigentlich auch nicht so, weil man, das sind halt immer die gleichen Sätze, die Leute da bekommen. Das ist eigentlich auch nicht so spannend.
Das ist halt Standard,
eben. Ja, aber es ging ja vor allen Dingen ums Abgeordnetenhaus und da ist natürlich das schon wichtig und auch, was auch noch dazu gehört, die sollen halt Treffen mit Lobbyisten und Interessensvertreter hier offenlegen und das ist natürlich auch richtig so, also war
unstrittig. Wobei ich mich erinnere, das war glaube ich auch der größte Teil der Diskussion.
Ja, da ist dann drüber diskutiert
so,
worden,
was ist
weil
denn
man
jetzt
das nicht so gut abgrenzen kann.
Ne? Ja. Aber auf jeden Fall ist das Statement klar und eindeutig und es ist gut und wichtig, dass sozusagen der Landesverband das irgendwie von seinen Mandatsträgern und Amtsträgern fordert und dann halt auch gegebenenfalls, wenn mal was komisch ist, irgendwie darauf verweisen kann und sagen kann, sag mal, was machst du denn da eigentlich?
Ja, nee, finde ich auch. Also das ist schon sehr, sehr vernünftig. Also da kann man sich nicht beklagen. Also das war ja auch völlig unstrittig eigentlich. Ein bisschen diskutiert worden halt über diese Aspekte, aber dann war klar. Ja, dann ging es noch um die Amtszeit des Vorstands. Auch das war wichtig. Ich glaube, das war auch für den Vorstand hier ein wichtiger Grund, das jetzt mal kleine Mitgliederversammlung zu machen, wegen der Amtszeit des Vorstands.
Ja.
Kannst du das Problem kurz umreißen?
Das Problem ist, dass der Vorstand wurde gewählt im Herbst, im Februar?
Genau, ja. Nee.
Nee.
Später, der ist ja, Anfang des Jahres ist ja der Vorstand gewählt worden, wo dann alle zurückgetreten sind. Im September haben wir nochmal gewählt.
September. Im Herbst letzten Jahres ist der Vorstand gewählt worden und der Vorstand eine satzungsmäßige Amtszeit von 400 Tagen hat, müsste theoretisch der Vorstand, wenn er denn die Amtszeit voll ausschöpft, im Prinzip direkt nach der Bundestagswahl gewählt werden, der neue. Mhm. Was natürlich erstens ein organisatorisches Problem ist, zum Beispiel, wir müssten jetzt eine Halle finden für eine Mitgliederversammlung, von der wir überhaupt keine Ahnung haben, wie viele Leute sich daran beteiligen werden. Weil nicht klar ist, ob im Sommer nicht wieder so eine Mitgliederexplosion passiert wie vor und während der Abgeordnetenhauswahl. Ja. Oder das Gegenteil. Ne? Es gibt ja auch immer noch einen Worst Case. Natürlich wird sowohl der Vorstand als auch die Mitglieder als auch alle anderen nach der Bundestagswahl irgendwie andere Sachen zu tun haben, als erstens für einen neuen Vorstand zu kandidieren. Zweitens die Amtsgeschäfte zu übergeben, ist einfach ein total ungünstiger Zeitpunkt. Also gab es halt auch den Wunsch des Vorstands, irgendwie eine neue Terminierung zu finden, also sprich entweder im Frühjahr zu wählen, vor dem krassen Bundestagswahlkampf, oder halt die Amtszeit einmalig zu verlängern oder die Amtszeit für immer zu verlängern.
Ja, flexibel das so handhaben, das war ja...
Ja, flexibel ist natürlich immer doof.
Naja,
an der Stelle jedenfalls.
Aber eben zu verlängern irgendwie, also zu verlängern, da gab es ja die Möglichkeit, wenn diese Sache mit der Wahl kollidiert, dann wird automatisch besteht die Möglichkeit, bis zu 150 Tage zu verlängern. Oder generell besteht die Möglichkeit, 150 Tage zu verlängern. Also das waren die Optionen. Und man hat sich dann dafür entschieden, alles so zu lassen, wie es ist, mit der Ausnahme, dass dieser Vorstand einmalig 150 bis zu 150 Tagen länger im Amt bleiben kann, um eben nach der Wahl, also mit genügendem Abstand nach der Wahl, dann eine Landesmitgliederversammlung zu machen.
Vernünftige Regelung.
Also sehr vernünftig eigentlich.
Weil, also letztlich, wenn der Vorstand Murks macht, ja, dann kann man ihn immer noch abwählen. Das heißt, diese 150 Tage machen machen bei einem gut funktionierenden Vorstand den Kohl nicht fett. Und die anderen Möglichkeiten, die man hat, falls ein Vorstand tatsächlich nicht mehr handlungsfähig oder was auch immer ist, die bleiben ja bestehen.
Ja.
Und ja, vernünftiger Beschluss. Also auch deswegen vernünftig, weil jedes Mal, wenn irgendein Sonderfall eintritt, die Satzung zu ändern und die Satzung grundsätzlich zu ändern, halte ich halt auch immer für schwierig.
Ja.
Deswegen.
Naja.
Okay, kann man machen.
Also finde ich auch. Es ist eigentlich ganz gut gelaufen, genau diese Geschichte.
Und des Schiedsgerichts. Nicht nur des Vorstands, sondern auch des Schiedsgerichts. Wenn wir das nämlich vergessen hätten, hätten wir trotzdem gemusst.
Naja. Also das ist schon, ja gut. Ja.
Ja.
Okay, ja, was hatten wir dann noch? Mal gucken, das war die Amtszeit, das ist also
Erster Mai Nazifrei. Ja, sauber durch, würde ich sagen.
Das war sofort klar, dass man sich da beteiligt.
Wobei ich auch da, also die Tatsache, dass man da überhaupt drüber diskutieren muss, und das war eine der ersten großen Liquid-Innis im allerersten Berliner Test-Liquid, diese Nazis blockieren Geschichte, wo es halt auch irgendwie das erste Mal eine große Beteiligung gab und da dann auch diese lauten Stimmen, die irgendwie meinten, nein, es geht nicht, plötzlich, wo dann halt einfach klar war, dass sie in der Minderheit sind und dass irgendwie der Landesverband irgendwie ganz klar sich da positioniert und sagt, nee, irgendwie erst einmal nazifrei ist völlig okay, wird gemacht.
Ja. Nee, also das ist halt, da muss man vielleicht nochmal erklären. Es geht ja hier auch um Blockade und da gab es halt immer diese Diskussion, ja, und dürfen Piraten das? Und wir sind doch für Meinungsfreiheit und so. Aber da das haben die Berliner haben es ja dann auch verstanden. Ne? Was halt viele auch in der Bundespartei nicht verstanden haben, ist halt, natürlich gibt es ein zivilgesellschaftliches Element und ich als Bürger darf natürlich sagen, ich mache was gegen Nazis. Ne? Der Staat, okay, der muss möglicherweise die Versammlungsfreiheit irgendwie sichern, aber das müssen wir als Bürger nicht tun. Und deshalb kann man sagen, wir blockieren. Das ist halt nicht gegen das Grundgesetz, wie manchmal behauptet wird. Und von daher kann man natürlich auch zu sowas aufrufen. Und ich finde, also klare Kante zeigen gegen Nazis, das ist wirklich ein wichtiger Punkt.
Ja, vollkommen dafür. Zumal letztlich schränkt es ja die Meinungsfreiheit nicht ein. Du kannst ja den Kram erzählen, den du willst. Mhm. Ja? Du kannst aber von mir nicht verlangen, also die Nazis können ja ihr Zeug erzählen, sie können aber bitte von mir nicht verlangen, dass ich mich nicht dagegen stelle und sage, nein, genau. Halt so die Klappe.
Ja, ja? Genau.
So nicht. Ja. Und das ist, glaube ich, dieser ganz wichtige Unterschied.
Ja. Naja. Na, der Staat darf natürlich zu niemandem sagen, halt die Klappe, weil halt das wäre ja, in der Tat das, problematisch.
Ich bin aber nicht aber der Staat. Bürger, ja, genau. Und wir als Bürger sind nicht der Staat und genau. Wir als Bürger haben halt genauso gutes Recht, genau. Uns da hinzustellen und zu sagen, nee, Alter, ist nicht, halt die Klappe. Ja, genau. Geh weg.
Das Recht nehmen wir uns auch raus.
Ja,
das
gerne.
Also an der Stelle. Das haben wir ja auch beschlossen, dass ja. Wir das machen wollen. Ja, also von daher war das auch wirklich keine strittige Sache und auch irgendwie was von selbst lief. Also es entstand schon sehr viel Einmütigkeit da am ersten Tag. Dann das nächste war ganz technisch, Stimmrecht statt Wahlrecht. Ne? Ja, oh, da steht was von, das in der Satzung, da steht halt drin, dass es um Wahlrecht geht, aber eigentlich geht es um Stimmrecht und nicht um Wahlrecht, denn das Wahlrecht ist nicht abhängig von den Mitgliedsbeiträgen, also dass man zum Beispiel bei der Listenaufstellung sich beteiligen kann und so. Also von daher ging es um Stimmrecht bei Mitgliederversammlung. Also das ist eine rein technische Sache, ist natürlich dann erklärt worden und auch gleich aufgenommen worden. Das war halt unsauber formuliert in der Satzung und deshalb kein Problem. Dann gab es die Sache mit außerordentlichen Teilnehmern im Liquid Feedback. Da ist dann schon vehement diskutiert worden.
Also, da gab es auch so ganz verschiedene Abstufungen, glaube ich.
Ja.
Was haben wir letztendlich beschlossen? Letztendlich beschlossen haben wir, dass die jeweiligen Mitgliederversammlungen beschließen können, ob sie außerordentliche Teilnehmer zulassen nicht.
Ja, also ich kann vielleicht den Hintergrund nochmal erklären. Das ist eher sowas auf Bezirksebene. Wir haben ja keine Bezirksverbände. Ja. Hätten wir Bezirksverbände, wäre die Sache nochmal ganz anders. Aber wir haben keine und wollen keine haben. Und jetzt ergibt sich das Problem, wer ist eigentlich stimmberechtigt auf der Gebietsebene? Und wenn dann keine Verbände sind, für die man sich entscheiden kann, ist das immer automatisch wohnsitzabhängig. Jetzt ist es aber vielleicht so, und das kommt halt auch in Berlin vor, auch aufgrund unserer Clubstruktur, wir haben das selber hier in Schöneberg, auch lange Zeit unser Bezirksbeauftragter, der halt in Schöneberg aktiv ist, das war der Aloae, der wohnt aber in Wedding, ist aber hier aktiv. Aus verschiedenen Gründen, weil seine Freundin hier wohnt, er sowieso immer hier ist und dann passte das einfach. Aber der könnte natürlich dann rein, das Wohnsitzprinzip gilt, nicht hier abstimmen. Hätten wir einen Bezirksverband, könnte dem beitreten und wäre dann auch abstimmungsberechtigt. Aber durch das Wohnsitzprinzip geht das halt nicht. Aber im Grunde wollen wir ja, und deshalb ist das natürlich eine schlaue Idee, wir wollen ja sozusagen die traditionelle Verbandsstruktur ersetzen durch Liquid Feedback. Durch so eine Online-Struktur. Und dann müsste natürlich auch die Möglichkeit bestehen, dass jemand, der jetzt eben hier vor Ort aktiv ist, eben auch da mitwirken kann. Und deshalb ist es sinnvoll, so eine Änderung zu machen.
Ja. Ja? Also einfach irgendwie, dass die Leute da agieren, wo irgendwie auch ihr Aktionsradius ist und wo sie halt irgendwie auch ihre Kompetenzen haben. Also,
ja. Ja. Und deshalb auch ist das Argument nicht gültig. Also Gegner dieses Antrags haben ja vorgebracht, das ginge nicht, weil dann die Partei am Ende von außen bestimmt wird und nicht von durch ihre Mitglieder. Aber das ist ja nicht richtig.
Und wenn die Mitgliederversammlung, also sprich die Gebietsversammlung eines Gebietes, also das, was im Prinzip das ein Bezirksparteitag wäre. Ja. Und wenn diese Mitgliederversammlung für sich beschließt, dass die vollständig von außen bestimmt werden möchte, dann ist das ihr Wille, so absurd wie es klingt.
Das ist nach dem Vereinsrecht halt nicht möglich.
Außerdem.
Kannst du nicht machen. Ja. Aber der Punkt ist einfach, da wir keine Verbände haben und keine haben wollen, sondern eben mal auf online setzen, ist ja mal was Neues, ne, da muss man natürlich eine Möglichkeit schaffen, eben auch diese Geschichte, dass jemand woanders eintritt, eben auch, ja, das muss man halt umsetzen in der Online-Entscheidung. Und das haben wir halt da gemacht. Deshalb ist es auch richtig, wie es ausgegangen ist. Und bei den vielen Alternativen, die es gab, hat sich ja dann die Alternative 5 durchgesetzt, die auch wirklich sehr, sehr allgemein ist, was ich auch gut finde. Denn da heißt es, wenn ich das richtig lese hier, teilnahmerechtlich ist jeder Pirat, der nach dieser Satzung in der Mitgliederversammlung stimmberechtigt ist. Die Mitgliederversammlung kann über außerordentliche Teilnahmeberechtigungen entscheiden. Jeder Teilnahmeberechtigte enthält genau einen persönlichen Zugang, der nur von ihm genutzt werden darf. Also ganz klar. Und das ist auch genau das, was halt die Sache umsetzt. Also finde ich auch eine gute Entscheidung. Ja. So, dann geht es noch um Quoren für Gebietsversammlungen, für stimmberechtigte Piraten. Auf stimmberechtigte Piraten beziehen, da ist ein bisschen was geändert worden in der Satzung, so ganz minimal. Dass eben tatsächlich die Quoren da vernünftig angepasst werden.
Auch die Quoren geändert? Ich gucke gerade mindestens.
Oder ist das abgelehnt worden? Das war ja auch wirklich so eine Kleinigkeit. Ich glaube, das ist mehrheitlich angenommen. Genau. Ist angenommen worden. Mit 2/3 Mehrheit.
6 zurückgezogen? Genau.
Das.
Ja. Nee, das ist ein anderer.
Es ging ja um den Satzungsänderungsantrag 1.
Genau, und der wurde angenommen. Und das hat was damit zu tun, dass es natürlich unglaublich viele Datensätze in der Mitgliederdatenbank gibt, die natürlich formal als Mitglieder gelten. Und in dem Moment, wo du ein Quorum auf diese Anzahl der Datensätze aufziehst, hast du natürlich ein sehr hohes Quorum. Also gab es Schwierigkeiten, diese Gebietsversammlung überhaupt stimmberechtigt zu kriegen. Also
ja,
und deswegen gab es halt den Ansatz zu sagen, okay, wir nehmen jetzt halt nicht die Anzahl der Datensätze in der Mitgliederdatenbank, also sprich nicht die Zahl der Mitglieder, sondern wir nehmen die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder, weil dann davon ausgegangen wird, irgendwie als Grundgesamtheit für das Quorum, weil dann davon ausgegangen wird, dass irgendwie, okay, wenn 10% der stimmberechtigten Mitglieder bei dieser Gebietsversammlung da sind, dann ist
5%.
5 sind wir nur noch?
Ja, 5%. 10% brauchst du, um sie einzuberufen.
Ah, okay.
Beziehungsweise du kannst auch, glaube ich, 3 Leuten, die es schon verlangen. Und 5% müssen nur anwesend sein.
Ja.
Und darum ging es. Das war das Hauptproblem. Ja. Das mit der Einberufung ist weniger
das Problem. Das ist nicht das Ding.
Das kriegt man auch so hin. Da geht man zum Vorstand und sagt, hier, Gebietsversammlung, und dann wird das beschlossen. Aber der Punkt ist halt, den wir schon hatten, dass dann zwar viele Leute da waren, aber weil halt so viele Nichtzahler und Karteileichen und sonst was da waren, war die Stimmrechnung nicht da. Und jetzt haben wir es halt so geändert, dass es halt wirklich nur dass 5% von denen, die zur Ausübung des Stimmrechts befugt sind, und mindestens 3 eben, dass dann das stattfindet.
Ja.
Das ist also deutlich besser. So, denn nur so funktioniert es. Es ist halt immer so ein Problem mit dem Ausschließen aus der Piratenpartei wegen Nichtzahler von Beiträgen. Das kannst du eigentlich nicht richtig machen. Aber dann sind halt sofort diese vielen Karteileichen da.
Man kann es natürlich einfach machen, und wenn halt einer ein Problem damit hat, dann wird er wieder aufgenommen. Aber das ist so eine Diskussion, der kann man, glaube ich, so eine ganz eigene Show mitführen.
Ja, das ist
genau.
Aber wie gesagt, auch technisch ist gemacht worden und ist auch vernünftig. Da gab es noch die Diskussion über Stände auf Parteitagen. Da sollten eben auch noch Verkaufsstellen, die ausschließlich Lebensmittel anbieten, dazukommen, und wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb der Partei, weil wir das eigentlich ausgeschlossen hatten mit Ständen, aber man will natürlich schon Lebensmittel haben und man will halt irgendwie so Piraten-T-Shirts oder so verkaufen können, wenn man das will. Also das sollte möglich sein. Ist also auch beschlossen worden. Das war's eigentlich. Den Amtszeit des Vorstands hatten wir schon. Das musste zweimal kommen, weil dann eine Satzungsänderung auch nötig war. Da steht es hier zweimal. Und dann gab es halt noch. Ach so, ja, Gebietsbeauftragung, das war auch noch, dass der Gebietsbeauftragte, dass das irgendwer sein kann. Und nicht, also es stand in der alten Satzung, dass der Gebietsbeauftragte aus der Mitte der Versammlung gewählt werden muss. Und das, da gab es eben auch Probleme, weil Gebietsbeauftragte, ich hatte das Beispiel schon genannt bei uns, eben, da war das halt jemand, der woanders wohnt und dann gar nicht zur Versammlung dazugehörte und so. Und das haben wir jetzt ein bisschen liberalisiert. Also die Versammlung kann einen Gebietsbeauftragten bestimmen, Punkt. Und nicht, der muss aus der Mitte der Versammlung kommen. Das haben wir rausgenommen. Und ja, dann gab es noch den Antrag Würdigung des Anarchismus von MimaiMix. Der wollte, dass das in die Satzung aufgenommen wird. Einfach der Wortlaut Würdigung des Anarchismus. Das war natürlich so nicht möglich. Obwohl das Anliegen vielleicht gar nicht schlecht ist, aber das ist dann mehr was vielleicht für Programm oder so.
Ja, oder also, so.
Wie gesagt, also das ist dann nicht angenommen worden. In der Form. Dann gab es noch mal den Wunsch, den Zeitreiseantrag zu behandeln. Da sollte die Tagesordnung geändert werden. Und dann hatte irgendwer den genialen Einfall, die Tagesordnung dahingehend zu ändern, dass der Zeitreiseantrag an den Anfang der Tagesordnung gestellt wird. Mit der Begründung, da hätten wir mehr Zeit. Aber der Anfang der Tagesordnung war ja schon vorbei.
Ja, aber...
Es ist aber trotzdem auf Zustimmung gestoßen, denn Zeitreisende können dann immer noch eingreifen.
Ja, das heißt, wir haben ihn am Anfang der Tagesordnung behandelt?
Ja.
Ja. Und nee, wir werden ihn am Anfang der Tagesordnung behandelt haben.
Genau.
Ja.
So ein bisschen wie das mit dem Berliner Flughafen ist, der vielleicht auch irgendwann fertig werden wird.
Fertig geworden sein wird.
Fertig geworden sein wird. So werden wir das, so wird auch der Zeitreiseantrag am Anfang abgestimmt worden sein. Also wie gesagt, das war ein bisschen Klamauk an der Stelle, aber nach den ganzen technischen Sachen war das auch mal ganz gut, da sowas zu machen. Ja, und dann waren wir eigentlich
durch. War auch ein schöner Abschluss.
Ja, war ein schöner Abschluss. Und ja, da war noch irgendwie was mit das war's eigentlich. Das war's mit der Schließung der Versammlung.
Ja.
Genau. Ja.
22.17, alles schön.
Ja, sehr schön.
Ja.
Also war eine tolle.
War eine gute Sache. Es war echt auch so ein Arbeitsding, ne? Satzung fixen hier, da ein Komma rein, da zwei Worte ändern.
Ja.
Also Dinge, die erledigt werden müssen, die wurden dann halt erledigt und das war,
war
okay.
So, bevor jetzt alle Leute abschalten, es wurde dann auch noch spannend am nächsten Tag. Die Spannung steigt, Trommelwirbel. Am nächsten Tag fand dann die Aufstellungsversammlung statt.
Yippie!
Und wie war so die Stimmung?
Ich glaube aufgeregt.
Ja, sehr.
Also auch,
ich war auch unheimlich aufgeregt, obwohl ich gar nichts mehr zu tun hatte. Ich habe ja nicht für die Versammlungsleitung kandidiert bei der Aufstellungsversammlung. Und dann hatte ich mir einen schönen Platz gesucht. Ich war relativ früh da. Ich kann ja doch, wenn es sein muss, dann früh aufstehen. Ich leide da zwar unheimlich drunter. Ich habe mich dann dahin geschleppt und war eben schon um 8:55 auf meinem Platz. Ging erst um 10 Uhr los. Also ich hatte einen schönen Platz und ich hatte schöne Leute um mich herum. Die Ute aus unserer Crew und Alexander Spieß und eigentlich alles nette Leute. Alexander Morlang saß mir gegenüber. Also war nett. Wir saßen da, reiner Team. Also wir saßen da wirklich ein ganz netter Kreis. Und trotzdem war ich unheimlich nervös. Und ich dachte, was passiert jetzt? Was wird das geben hier? Klappt das überhaupt bei den vielen Kandidaten? 45 Kandidaten, haben wir da genug Zeit für alle? Welches Wahlverfahren? Das war eigentlich meine größte Sorge mit dem Wahlverfahren. Und ich hatte ja selber noch Vorschläge gemacht, von denen ich dann aber eingesehen hatte, am Donnerstag noch, hatten wir in der Crew diskutiert und da habe ich wirklich gesagt, das einzig Sinnvolle ist, erstmal die Zahl der Kandidaten irgendwie herunterzurechnen, mit eben Approval Voting und dann eben eine Liste aufzustellen mit Schulze. Und dann hat man mir erläutert, sehr schlüssig, das hat mich dann überzeugt, dass das keine wirklich gute Idee ist. Denn wenn du das erste Approval machst, dann, also das Approval Voting verhindert ja das taktische Wählen nicht. Und dann werden Leute sozusagen, also die einzelnen Gruppen, die irgendeinen Kandidaten pushen werden, würden dann natürlich möglicherweise taktisch wählen und Leute abwählen, die man eigentlich gebrauchen könnte.
Ja, vor allem hat Approval einfach das, also für mich, ich bin zumindest was Personenwahlen angeht, überhaupt kein Freund von Approval, weil, wenn es um Listen geht.
Listen, ja, ja.
Einzeln also andere Baustelle?
Ämter, okay. Das ist schon,
also Approval einzeln, andere Baustelle, aber wenn es um Listen geht, bin ich überhaupt kein Freund von Approval, weil einfach immer wieder dieses, ne, du gibst den ersten 5 Leuten, die du wirklich willst, ein Kreuz und dann denkst du so, ah, ja, der geht noch, die geht noch, die geht noch, das geht noch. Mhm. Und wenn man jetzt mal in so einem klassischen Recht-Links-Schema, um das einfacher darzustellen, denkt irgendwie, okay, die linke Seite kreuzt bei denselben Leuten, geht noch, geht noch, geht noch an und die rechte Seite kreuzt eben auch bei denselben Leuten, geht noch, geht noch, geht noch an, hat aber natürlich in der oberen Leiste, also in der Leiste, also an der Stelle der Leute, die sie wirklich wollen, ja, ganz unterschiedliche Kandidaten. Also hast du die mainstreamigen Kandidaten oder die, die die größere Projektionsfläche bieten oder die, die ungefährlicher oder undefinierter sind, die haben dann am Ende die meisten Stimmen. Mhm. Und landen halt auf so einer Liste dann oben. Und das ist eigentlich immer was ich nicht haben will.
Obwohl man das auch Schulze vorwirft. Dass Schulze
ich bin
die
aber inzwischen geheilt.
Kandidaten da, du bist geheilt.
Ich bin einigermaßen geheilt inzwischen. Also das war.
Kommen wir dann gleich nochmal auf Schulze. Also erstmal haben wir jetzt gesagt, es gibt verschiedene Probleme mit Approval an der Stelle. Und das möchte man doch nicht machen. Das hat mich jedenfalls überzeugt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bleibt eigentlich nur noch die Möglichkeit, das in einem Rutsch zu machen.
Es gab auch noch die Idee, tatsächlich das ganz knallhart jeden Einzelnen.
Ja.
Ist organisatorischer Wahnsinn, war ich trotzdem dafür. Aber letztendlich ist für mich dieses organisatorische Argument zählt tatsächlich nicht, weil wir wählen hier irgendwie Leute, die 5 Jahre uns im Bundestag vertreten. Und wenn wir da 2 Wochen sitzen, wenn das die beste Methode ist, dann wird das so gemacht.
Ja.
Da sich aber niemand darauf einigen konnte, dass das so gemacht wird.
Na, es hat mich auch einen Beitrag, ein Argument auch da wieder überzeugt. Ich meine, ich habe auch mal gesagt, müsste man vielleicht so machen, zumindest für die ersten Plätze. Mhm. Aber es hat mich ein Argument sehr überzeugt, nämlich, dass man dann den Kandidaten auch die Möglichkeit geben muss, sich untereinander abzusprechen. Das musst du machen. Du kannst nicht, du willst ja mit den anderen auch irgendwie zusammen sein und dann kannst du nicht immer nur gegeneinander antreten, sondern wenn du dann sagst, ich will nicht auf den ersten Platz, dann musst du halt dann aber auch ausmachen, ob du für den zweiten oder dritten Platz kandidierst und nicht einfach jetzt immer kandidieren, weil dann wirklich auch die Gefahr besteht, dass gute Leute dann immer knapp scheitern und überhaupt nicht auf der Liste sind, obwohl man die dann doch haben will.
Ja, nee, hast du vollkommen recht, habe ich vergessen, ist tatsächlich ein Argument, kann man nur machen, wenn es vorher bekannt ist, damit die Leute sich absprechen können.
Ja, also dann, damit die Leute sich auch nicht nur absprechen, sondern auch überlegen können, was sie machen. Also ob sie wirklich wollen auf den ersten Platz oder nicht wollen. Das ist ja auch eine wichtige Entscheidung. Hm?
Ja, das auch.
Ja.
Aber aber auch, dass irgendwie Leute, die ähnliche Positionen haben oder die auch irgendwie so zusammenarbeiten oder miteinander klarkommen, dass die einfach also wenn man schon ein Verfahren wählt, mit dem man taktisch wählen kann, dann müssen auch die Kandidaten die Chance haben, irgendwie sich taktisch aufzustellen.
Ja, ja.
Und genau. Das ist halt natürlich, wenn man das spontan am Morgen einer Versammlung beschließt, irgendwie nicht drin.
Ja.
Deswegen war das dann auch okay, dass das so nicht passiert.
Ja. Naja, es wurde dann eben gesagt, gut, wir machen Schulze.
Also es gab dann noch diese andere Variante, die mit der die Sachsen ganz erfolgreich eine Liste aufgestellt haben und auch Punkte die Hessen.
Richtung, ja.
Was ich ja so für mich immer so für Schulze für Anfänger, mit Schulze für Anfänger bezeichne, weil du kannst halt Ja und Nein sagen und dann noch Punkte verteilen und sozusagen deine Ja-Kandidaten in eine bestimmte Gewichtung bringen. Ist dann aber auch nicht passiert, sondern wir haben uns für Schulze entschieden. Wobei ich immer noch das Gefühl hatte, dass zu dem Zeitpunkt, als sich die Versammlung für Schulze entschieden hat, sie noch nicht wusste, wie Schulze funktioniert.
Ja gut, einige kannten das schon, weil es schon mal gemacht wurde. Ne?
Aber ein Großteil, also
Und Liquid Feedback macht das mit Schulze. Aber ist da noch was anderes?
Ist noch mal anders.
Ja, also weil es nicht um kompatible Positionen geht, sondern um eben Personen. Das ist dann noch mal, die sind ja nicht so gut kompatibel. Ja, ja. Also das ist wirklich, naja, also ich hatte auch den Eindruck, es gab ja auch diese Meinungsfrage, ob die Mitglieder es verstanden haben. Und dann haben ja am Anfang doch einige gesagt, nee, haben wir nicht verstanden. Wo man da, ich glaube, das hat man auch ungeschickt gemacht. Ich weiß nicht, wer diese Zettel verteilt hat mit der Schulze-Methode, diese Erklärung. Denn die war so, dass man, naja, weil es sofort um die Mathematik ging. Ne? Das ist ja das Problem. Was muss man verstehen? Muss man die Mathematik hinter einem Wahlverfahren verstehen? Ich glaube nicht. Es kann mir auch wohl kaum einer sagen, der normal wählt, wie das überhaupt geht, die Mathematik hinter dem D'Hondtschen Verteilungsverfahren oder hinter dem Niemeyer Verteilungsverfahren. Also das ist, trotzdem wählt man so. Ne? Oder in Bayern da mit diesem ganzen Kumulieren, Panaschieren, was da für eine Mathematik hintersteht. Das ist also schon das normale Auszählen. Ich meine, das ist ja nicht nur Auszählen, da steckt ja auch Mathematik hinter. Also das ist
Also dieser Zettel hat jedenfalls nicht zum Verständnis beigetragen.
Nein. Ich meine, was man verstehen muss bei Schulze ist, was man da eigentlich tut, ne, als Wähler. Und das ist eigentlich der springende Punkt. Und das ist eigentlich einfach. Und du hast da Namen und dann hast du da die Möglichkeit, diese Namen zu ranken. Ne? Und ist halt links gut und rechts schlecht. Also nicht politisch, sondern es ist halt so eine Skala. Und links ist höchste Zustimmung, rechts ist größte Ablehnung. Und in der Mitte ist halt noch so ein Feld für Enthaltung. Und das ist eigentlich einfach.
Ja, klar, aber natürlich irgendwie, ich habe dann auch immer überlegt, spielt es denn eine Rolle, in welchem Abstand die Kandidaten zueinander sind? Also geht es nur darum, ob eine Kandidatin vor der anderen ist oder spielt auch der Abstand noch eine Rolle? Und also diese ganzen kleinen Sachen, ich hatte halt bei Schulze immer das Gefühl, dass ich es nicht ausschöpfe, weil mir irgendeine Information fehlt, weil ich irgendwie das nicht weiß, ob ich das jetzt wirklich richtig mache.
Der Abstand zählt eben gerade nicht.
Ja, jetzt weiß ich jetzt auch. Aber
also es gab ja einen Wahlzettel, den ich gesehen habe, da war nur ein Name angekreuzt auf Platz, also mit der höchsten Zustimmung und alle anderen waren ganz hinten mit der höchsten Ablehnung. Vielleicht war das der Zettel desjenigen, der da sich selber wählen wollte. Aber so geht's, das bringt halt nichts, weil er damit eigentlich nur aussagt, also die Person sagt damit nur aus, dass einer sozusagen besser ist als alle anderen, aber direkt, also sie hätten auch nebeneinander stehen können, ne, und da nicht alle die ganz rechts stehen an der 50%-Hürde scheitern. Das müssen wir auch noch erklären. Also es müssen mindestens, also jeder muss mindestens von der Mehrheit der Abstimmenden Zustimmung haben, um überhaupt auf die Liste zu kommen. Das gibt das Parteiengesetz vor. Aber das wird ja sicherlich bei einigen passieren. Und bei denen das dann passiert, ist derjenige nur eine Stufe sozusagen höher gerankt als als die anderen. Und das ist eigentlich sinnlos. Also es funktioniert wirklich am besten, das Schulze-Verfahren, wenn man wirklich sozusagen das Ranking seiner Wahl da abgibt. Da kann man vielleicht, wenn man sich selbst wählen will, sich ganz links hinsetzen. Ist ja klar, dass man sich selbst für am tollsten hält, wenn man
kandidiert. Wäre ja auch doof, sonst würde man nicht kandidieren. Ja. Also.
Aber dann eben danach ein richtiges Ranking machen. Das ist eigentlich am besten.
Ja.
Ja. Und wie gesagt, also viele haben es verstanden, das erkennt man ja an den Zetteln dann auch.
Ja.
Ne? Und viel mehr braucht man nicht zu verstehen. Also wie das dann mit der Mathematik funktioniert, wie die dann alle miteinander verglichen werden. Klar, das ist das Prinzip, alle werden miteinander verglichen und dann hat man hinterher ein Gesamtranking. Und dieses Gesamtranking gibt am besten die Einzelrankings wieder. Deshalb kommt es ja dann, ich habe ja am Schluss gedacht, oh, es ist ja genau die Liste zustande gekommen, wie ich sie gewählt habe. aber klar, das hat mich erst erstaunt, aber das muss einen nicht erstaunen, weil natürlich viele Leute das so gemacht haben. Deshalb ist die Liste genauso zustande gekommen. Es ist eben eine große Ähnlichkeit mit besonders vielen Wahlzetteln da.
Ja.
Also von daher auch ganz einfach. Also deshalb finde ich, dass man dann sagt, ah, ist zu kompliziert. Das ist auch immer so ein Totschlagargument.
Also wie gesagt, nachdem er dann irgendwie vor der, um jetzt irgendwie Zeitreise, nächster Tag, nächster Tag, bevor es dann losging mit dem Wählen, haben wir, glaube ich, noch mindestens eine Stunde oder, glaube ich, sogar noch länger nochmal Fragen gestellt und nochmal immer wieder dieses Wahlverfahren erklärt und irgendwie Professor Dr. Nee, ohne Professor Dr. Simon Weiß hat es dann irgendwie auch nochmal erklärt. Und das war dann, also da gab, hatte ich dann auch so für mich das Gefühl, okay, ich weiß jetzt, was ich zu tun habe.
Ja.
Und ich habe nicht mehr das Gefühl, ich mache irgendwas falsch, weil ich was nicht verstanden habe oder weil ich glaube oder meine, dass mir irgendeine Information fehlt, die ich vielleicht noch hätte haben müssen, damit ich es irgendwie noch cleverer anstellen kann. Und ich glaube auch, dass es vielen anderen so ging.
Ja, und man kann es halt an den Wahlzetteln sehen. Da haben wirklich Leute abgestimmt, die das Verfahren verstanden haben. Und also überwiegend, denke ich, das kann man sehen. Ja, wir sind aber noch am ersten Tag, da wurde über das Wahlverfahren entschieden, deshalb haben wir das jetzt thematisiert. Am zweiten Tag kam es ja dann erst zur Wahl. Ja, und dann kam es zur Kandidatenvorstellung. Da hatte jeder Kandidat erstmal 5 Minuten Zeit, sich vorzustellen. Und dann eben gab es Befragungen. Und zwar immer so kleinere Gruppen, 6 bis 8 Leute, immer auf einmal. Dann wurden die befragt und am nächsten Tag gab es noch Ja-Nein-Fragen. Ja-Nein-Fragen, ich weiß nicht, das muss man vielleicht nicht machen. Also einiges war da erhellend, aber ich fand das vom Klima her nicht so. Da kamen sehr seltsame Fragen für Ja-Nein und ich weiß es nicht, das hat mich nicht so überzeugt.
Ich fand ja die Ja-Nein-Fragen super.
Ja.
Also ich fand es echt großartig. Auch weil, ganz ehrlich, teilweise so Antworten kamen, wo ich echt dachte, glaubst du das wirklich selber?
Mhm.
Also wo dann nochmal so ein, so dieser Widerspruch, also wo mir bei vielen Kandidaten nicht klar war, glaubt er seine Antwort jetzt selbst oder gibt er diese Antwort oder er gibt sie diese Antwort, weil sie weiß, dass die Versammlung das so hören möchte? Also da kommen auch so ganz viel so kleine Glaubwürdigkeitssachen sind dabei sehr, sehr gut rausgekommen.
Mhm. Ja, also diese, also was ich ganz furchtbar fand, dass es tatsächlich bei der Frage, bist du käuflich, Leute gab, die Ja-Karte gehoben haben. Ich meine, klar, man kann auf dem Standpunkt stehen, dass jeder irgendwie käuflich ist, aber also als Abgeordneter sage ich doch nicht, ich bin käuflich, weil das einfach ich nicht sein darf, also jedenfalls aus unserer Sicht der Piraten.
Also ich sehe es genau andersrum. Wir wollen
doch keine käuflichen Abgeordneten.
Entschuldige, also ich sehe irgendwie, für mich ist jeder Mensch käuflich und wenn er sich irgendwie da hinstellt und sagt, nein, ich bin nicht käuflich, dann haut er sich einfach echt die Taschen voll. Natürlich ist das eine Trickfrage, ja. Aber da sieht man schon,
wie... Du musst es gar nicht beantworten, aber ich habe die Frage schon so verstanden, dass es nicht um allgemeine Käuflichkeit geht, sondern dass es hier um die Tätigkeit des Abgeordneten geht. Also bist du käuflich als Abgeordneter?
Vielleicht ist da irgendwie auch gerade dieser Haken an diesen Ja-Nein-Fragen, dass natürlich irgendwie jeder diese Frage auch wieder anders versteht und anders interpretiert und dann irgendwie entsprechend seiner Interpretation oder seines Ansatzes irgendwie antwortet und dadurch auch diese unterschiedlichen Sachen zustande kommen. Also ich habe mich total erschrocken, dass die alle Nein gesagt haben, weil ich dachte, sag mal, so ein Quatsch. Ja, also käuflich auch, also ich weiß gar nicht, ob es um käuflich oder um bestechlich ging. Entschuldige bitte, in dem Moment, wo irgendjemand mir sagt...
Das Wort käuflich wurde verwendet.
Ja, weiß ich nicht mehr. Also ich habe das halt eher im Sinne von bestechlich verstanden. Und natürlich in dem Moment, wo irgendjemand meine Familie kidnappt oder irgendwie schlimme Dinge tut oder was auch immer, ist dann einfach irgendwann der Punkt da, an dem ich sage, so, nee, dann entscheide ich halt irgendwie so, wie die wollen, Hauptsache irgendwie der Junior überlebt.
Also, ja, das war ja noch eine andere Frage, ob man bei Drohbriefen oder Droh-E-Mails zurücktreten würde. Und da war auch so eine, da war noch unklar, wer jetzt bedroht ist, man selbst oder die Familie und so. Das ist natürlich auch eine ganz schwierige Frage, weil man natürlich den Kontext wissen muss. Da mag es schon Bedrohungen geben, wo man sagt, so jetzt ist hier für mich das Ende erreicht von dem, was ich tolerieren kann.
Mhm.
Also insbesondere, wenn halt Familie bedroht ist. Also ich würde schon sagen, also da kann man jetzt nicht sagen, Augen zu und durch. Also das ist, glaube ich, niemandem egal.
Also ich würde auch niemanden wählen wollen, der so drauf ist. Hm. Also wenn dann tatsächlich sich jemand hinstellt und sagt, boah, ist mir alles egal. Ich ziehe das mit dem Mandat durch. Also das fände ich natürlich auch eine sehr gruselige Situation.
Hm. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch noch andere Aspekte von Bedrohlichkeit. Also ich stand ja auch schon in der Öffentlichkeit, auch durch einen ausführlichen Artikel im Spiegel und was ich da alles so zugeschickt bekommen habe. Also ich habe das teilweise dann schnell gelöscht, beziehungsweise es gab ja auch auf Papier. Ich meine, die Spiegelleser, die sich dann berufen fühlen, haben sich ja dann meine Dienstanschrift rausgesucht. Ich habe ja auf Papier Sachen zugeschickt bekommen, wo ich dann auch gedacht habe, was sind in Deutschland für Irre unterwegs?
Wahnsinn. Echt, ist es so?
Ja.
Mir ist es ja tatsächlich noch nie passiert.
Ja.
Dass ich irgendwie, oder ich merke das nicht. Kann ja auch sein, dass ich irgendwie, dass so E-Mails, die da reinkommen, die ich irgendwie überfliege, wo ich so denke, so, ob. Aber also dieses Gefühl von Bedrohung oder ich werde jetzt hier irgendwie gehatet.
Nein, ich habe mich, also es war mehr so, es war jetzt nicht so, dass jemand wirklich geschrieben hat, ne? Bring dich um.
Nee.
Aber es waren halt Hate-Mails. Ja. Oder nicht nur Mails, sondern wie gesagt, es gab halt Zuschriften, wo ich wirklich gedacht habe, das geht ja gar nicht. Ne? Anonym natürlich dann auch, ne? Ist ja klar. Aber was soll man machen?
Ja.
Also ich denke, da würde ich mich dann auch nicht aus der. Ich meine, solche Sachen gibt es halt immer. Und da muss man halt dann auch ein gewisses dickes Fell haben. Aber wie gesagt, an dem Punkt. Wenn es da Bedrohungsszenarien gibt, also insbesondere für die Familie oder für Leute, die einem nahestehen, das muss nicht immer für Familienmitglieder sein, also da würde ich dann schon sagen, na, da gibt es dann vielleicht schon Situationen, wo man sagt, nee, jetzt reicht's.
Ja, klar.
Also definitiv. Da hätte ich auch wirklich vollstes Verständnis dafür. Ja, aber man will natürlich hoffen, dass sowas nicht eintritt.
Ja, also nee, ich hoffe. Ich will nicht nur, sondern ich hoffe, dass sowas nicht eintritt.
Ja, klar. Naja, wie gesagt, das waren diese Ja-Nein-Fragen, fand ich ein bisschen grenzwertig, aber wenn du sagst, ja, das war, also mir haben sie jetzt nicht sehr viel in meiner Wahlentscheidung geholfen.
Es ist aber auch nichts auf dieser Versammlung passiert, was meine Wahlentscheidung jetzt wirklich irgendwie komplett geändert hätte. Also da war jetzt niemand dabei, wo ich irgendwie gesagt hätte oder gesagt habe, ey, so, wow, wer ist denn das? Das ist ja total beeindruckend, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm und
Oh, aber es ist schon passiert. Also ich glaube, dass viele Leute, jetzt vielleicht nicht ich, aber viele Leute, die sich noch nicht so sehr mit den Kandidaten beschäftigt haben, also mir persönlich haben verschiedene Leute gesagt, wie sehr sie beeindruckt waren, auch von der Kandidatenvorstellung von Tikachu, also von der Spitzenkandidatin Cornelia Otto. Also da waren viele beeindruckt. Also der Pupa hat es ja dann sogar nochmal ins Mikrofon gesagt. Aber das ist, also in meinem direkten Umfeld, wo ich saß, war richtig. Also haben mehrere gesagt, das war ganz toll.
Habe ich ehrlich gesagt nicht so richtig mitgekriegt, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich so ein bisschen mich gruselt es immer, wenn jemand so, so sauber abliefert.
Hm.
Ich habe da eher so ein also da ist, wenn da überhaupt keine Aufregung da ist und überhaupt kein Wackeln und kein Zittern, also so kam mir das.
Also sympathisch kam es schon rüber, weil da natürlich auch so ein bisschen doch, also Aufregung konnte man schon sehen. Also das war.
Mir war das zu glatt.
War dir zu glatt?
Aber ich bin da glaube ich, vorbelastet. Mhm. Ich bin kein Cornelia Otto-Fan.
Mhm.
Und was jetzt aber, ist okay, sie ist auf 1, sie haben sie gewählt oder sie wurde gewählt und deswegen jetzt irgendwie go for it und ich hoffe, dass sie geil abliefert, auch wenn ich selber irgendwie kein Fan bin. Und ist aber auch so ein Gefühlsding. Also kann ich irgendwie, gibt jetzt irgendwie keine harten Fakten, an denen ich das klar machen kann. Ist einfach irgendwie nicht meine Baustelle.
Ja. Naja, ich bin ja zum Beispiel auch Jan Hemme-Fan und habe auch Jan Hemme gut positioniert auf meiner bei meinem Ranking. Aber ich hatte auch den Eindruck, dass seine Selbstvorstellung nicht so war, dass sie wirklich jetzt, oder dass sie auch schon ein bisschen dazu geführt haben, dass er nicht noch irgendwie da mehr zu Spruch bekommen hat. Also das war schon so ein bisschen, also es wirkte auf mich dann doch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen arrogant, das war nicht arrogant, aber er hat dann eben auch so seine Leistungen herausgekehrt und man sagt, meine Güte, also das ist, ja, er hat viel getan, aber es wirkte wie dick aufgetragen, obwohl es sicherlich nicht dick aufgetragen war.
Ist halt auch, wenn er hat halt tatsächlich total viel gemacht, ja. Und zu viel Understatement wäre dann auch wieder komisch. Also es ist aber auch echt.
Naja, aber zum Beispiel Andreas Pittrich hat bei seiner Vorstellung schon so ein bisschen auch Understatement gebracht, hat immer gesagt, wer da noch mitgearbeitet hat.
Ah, ja.
Na, fand ich auch gut. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also zum Beispiel bei den familienpolitischen Sachen, da habe ich schon in vorderster Front Texte produziert, die ja dann auch angenommen wurden. Natürlich mit anderen zusammen, aber wenn er jetzt gesagt hätte, ich habe das familienpolitische Programm geschrieben, ja. Da hätte ich aber, da wäre ich aber nicht zufrieden gewesen. Von daher war das schon richtig, dass er dann eben darauf mich verwiesen hat und bei anderen Anträgen auch auf andere verwiesen hat, weil ja in der Tat die Antragserarbeitung selten eine One-Person-Show ist,
ja. Sondern
da sind eben immer mehr Leute, mit mehrere Leute beteiligt. Mhm. Und von daher fand ich das komplett richtig, auch komplett okay. Es hatte natürlich dann auch nochmal so diese Wirkung, ja, ich bin gut vernetzt und ich arbeite mit anderen zusammen, ich bin teamfähig, ja, und ich schreibe mir nicht die Erfolge von anderen auf die eigene Fahne, und das hat sehr gut gewirkt.
Ja.
Also auf mich hat es sehr positiv gewirkt. Mhm. Ich meine, ich hatte da sowieso schon Andreas Pittrich relativ weit vorne gehabt, aber ich denke, dass da andere noch gesagt haben, oha, ja, gefällt mir. Und deshalb ist Andreas Pittrich ja auch der Mann, der am weitesten vorne ist.
Ja.
Also ich denke schon, dass die Selbstdarstellung dort eine sehr große Rolle spielt.
Ja, wobei, das ist halt auch nochmal so ein Ding, ich habe auch keine Idee, wie man das anders machen könnte. Mhm. Ja, das ist natürlich da einfach aufgrund dieser Zeit, die du zur Vorstellung hast, und aufgrund dieser Zeit, wie du deine Fragen beantwortest und wie du dir das einteilst, wenn du dich gut selbst darstellen kannst, hast du natürlich enorme Vorteile.
Ja.
Ist halt schwierig für Leute, die sich nicht gut darstellen können, wobei natürlich sich selbst gut darstellen können und sich selbst irgendwie in Position bringen halt auch eine Qualität ist, die man da irgendwie haben muss in diesem Bundestag.
Ja.
Das heißt, es ist halt nicht eine Bewerbung für irgendeine zweite Reihe oder für eine Referentenstelle oder so, sondern es ist halt irgendwie eine Bewerbung für eine positionierte, exponierte Stellung, und da sollten die Leute das auch können, das stimmt schon.
Ja.
Ich bin ja so froh, dass diese ganzen komischen Vögel so weit unten gelandet sind.
Ja, das, da bin ich auch froh.
Da war ich dann echt wieder mit dem Landesverband versöhnt, also dass da überhaupt kein Ausrutscher dabei ist.
Ja.
Also über die Zusammenstellung derer, die jetzt auf der Liste sind, ob man jemanden weiter oben oder weiter unten oder hast du nicht gesehen, hätte haben wollen, habe ich sicherlich auch andere Wünsche. Aber das, was alles nicht auf der Liste ist, abgesehen von Björn, den ich wirklich mag.
Ja, das hat mir auch sehr leid getan. Also Björn hätte ich auch gerne auf der Liste gehabt. Aber gut, das ist...
Ja, next time.
Das ist next time. Und ich denke, Björn wird deshalb auch jetzt nicht die Partei verlassen oder so. Also ich glaube schon, dass das ein sehr guter Mensch ist, ein sehr guter Pirat. Und der soll dann auch, für den wird es dann auch noch Möglichkeiten geben. Ich meine, nach der Wahl ist vor der Wahl. Wir müssen ständig dauernd neue Sachen wählen. Also wir haben demnächst, gut, das ist jetzt ein Bundesproblem, die Europawahl. Ja, da gibt es auch aus Berlin sehr gute Kandidaten, die da vielleicht nach vorne kommen. Wir haben nach der Europawahl wahrscheinlich schon wieder eine Abgeordnetenhauswahl. Und ich glaube nicht, dass dieses Parlament so lange durchhält bei all den Krisen hier in Berlin. Und das ist doch jeden Tag mehr. Und also das Heft haben die nicht mehr in der Hand. Und je nachdem, was jetzt auch bundespolitisch passiert, wie sich CDU und SPD zusammenfinden oder eben auch nicht zusammenfinden, könnte ich mir vorstellen, dass in Berlin da auch irgendwann, dass die Betonkoalition auch bröckeln wird.
Da will ich irgendwie gar nicht drüber spekulieren, weil das ist echt so ein auch so ein Tagesform-Ding, weißt du?
Aber
spätestens wenn der Wovereit irgendwo einen guten Job angeboten kriegt, dann gibt es auch genug Gründe, das Ding vorher zu beenden. Oder irgendjemand anders. Also da spielen ja ganz viele Sachen mit rein, die überhaupt nichts mit Politik oder mit dem, was irgendwie am politischen Geschehen passiert, zu tun haben. Da muss ja einfach nur irgendwo in China ein Sack Reis umfallen und schon...
Genau. Der Schmetterlingseffekt, genau. Ja, gut. Ja. Also wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir eine sehr gute Liste haben.
Ja.
Vielleicht kann man
schade.
Wieso schade?
Naja, schade, dass wenn ich hier auf diese Seite gucke, wo da oben irgendwie eine grün und eine gelb und alles andere dann schon wieder so orange bis dunkelorange wird.
Ach so, diese Seite. Ja, da wäre es jetzt gut, wenn du mir da nochmal den Link...
Der ist in dem Pad, der heißt irgendwie Kandidatenliste, in ganz langen Wiki, Piratenpartei Thüringen und so weiter.
Ach so.
Also bei 51%...
Ach da, ja, genau.
Bei 51% haben wir alle drin.
Ja, man weiß, was man alles
braucht.
Ja.
Ja, ist halt schade, dass es so wenige werden, ne?
Ja, das ist diese Seite, ja, werden wir dann auch noch verlinken bei den Piraten Thüringen. Ja, bei über die 5% würde nur knapp übersteigen, wäre nur Cornelia Otto drin. Ab 5,69%, also 5,7, Miriam Seifert.
Wobei, glaube ich, diese Zahlen ganz schwierig, also diese Nachkommastellen irgendwie ganz schwierig zu handeln sind mit Überhang und Unterbau und Ausgleich und
dann mit dem Abschneiden der Piraten in den einzelnen Bundesländern, davon ist es ja auch letztlich abhängig. Da hier geht ja das Modell wohl davon aus, dass sie alle gleich gut abschneiden. Das muss aber gar nicht so sein.
Ach.
Und dann verschiebt sich das auch zur Not zugunsten oder vielleicht sogar zugunsten von Berlin. Denn ich denke, in Berlin werden die Piraten mit am besten abschneiden im Bundesgebiet.
Wenn wir es nicht komplett blöd anstellen, dann sehe ich das auch so. Ja.
Ja.
Traditionell kann man ja schon fast sagen.
Ja,
traditionell am besten abschneiden.
Ja. Naja, aber ja, ich meine, ich habe ja viel darüber nachgedacht. Ich hätte ja die Option, auch an einem anderen Landesverband mich anzuschließen, weil ich ja über zwei Wohnsitze verfüge. Gut, automatisch, weil Berlin mein Erstwohnsitz ist, bin ich automatisch erstmal in Berlin, aber ich könnte nach Bayern wechseln. Aber ich bin eigentlich immer sehr gerne Mitglied im Berliner Landesverband, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass das hier besser ist. Und ich meine, wenn ich die Liste jetzt anschaue im Vergleich, das ist ja schön, diese Seite da in Thüringen, da kann man ja die anderen Listen sich auch anschauen. Da finde ich einfach unsere Berliner Liste einfach mal sowas von, oh, jetzt sage ich bald schon Hammer. Nase vorn. Also das ist doch wirklich toll. Es sind einfach super gute Leute da, die ich auch alle sehr gerne im Bundestag sehen würde. Also das ist schon klasse. Und wenn ich mir dann aber anschaue, andere Bundesländer, also da kennt man natürlich jetzt auch nicht alle, da kann natürlich sein, dass da gute Leute sind. Also ich finde zum Beispiel in Baden-Württemberg Christian Schwarz auch sehr gut. Nun ist der erst auf Platz 5. Also nein, Barry.
Mhm.
Ne? Aber sonst, andere, die ich da kenne, die ganz vorne sind, da weiß ich halt nicht. Also
ja, Sven Krola, sorry, geht gar nicht.
Ja.
Also jemand, der es witzig findet, einen Antrag an den Bundesvorstand zur Unterstützung von der NPD-Demo zu stellen.
Ja. Das ist so eine Art von Humor. Er hat ja gesagt, das sei nur ein Scherz gewesen. Aber
ja, kann er sich klemmen.
Das Scherzen auf. Also das hat mich auch sehr, sehr bestürzt gemacht. Und dass der dann aber so eine starke Unterstützung hat. Ich meine, also man kann nicht immer sagen, die Basis ist unschuldig, die hat ihn gewählt.
Ja, natürlich.
Das heißt also, da scheint es eine große Mehrheit von Leuten zu geben, die sowas gut finden.
Oder zumindest lustig.
Ja.
Oder diesen Humor verstehen. Oder solche Dinge schneller verzeihen. Man kann es ja auch so sehen, weil er irgendwie andere tolle Sachen macht. Es ist natürlich irgendwie auch schwierig, aus der Ferne zu beschreiben oder da jetzt aus der Ferne irgendwie drauf zu hauen. Vielleicht macht er total tolles Zeug und wir haben es einfach nicht mitgekriegt.
Ja,
aber dann,
es wird Gründe haben, dass er gewählt wird. Also wahrscheinlich sagt dann jemand, ja, aber wen sollten wir denn sonst wählen?
Ja, wenn das ein Grund ist, dann...
Ja.
Ja. Ja. Also den Nunberry zum Beispiel. Jederzeit.
Jederzeit, ja. Finde ich auch. Also wirklich. Naja, oder Bayern ist halt schade, dass die erste weibliche Bewerberin auf dem Platz 7 ist, ne? Wo halt die Piratenpartei über 6% haben muss. Das ist auch irgendwie sehr schade. Obwohl ich auch sagen muss, also Bruno Gramm vorne auf der Liste ist super. Also das ist wirklich ein politisches Schwergewicht. Das steht auch für Inhalte ganz klar. Also finde ich toll.
Alexander Bock auch.
Alexander Bock mag ich auch sehr. Ja. Ich finde, das ist auch ein brillanter Redner, ein sehr kompetenter Mensch. Weiß noch nicht, warum der jetzt dazu zum Kollegium gegangen ist, aber das Kollegium.
Ja, komm, das Kollegium, die Gruppe 4711 und wie sie alle heißen, kommen.
Das ist eben auch so eine Gruppe 4711 am Ende. Also ja. Habe ich den Eindruck. Also muss man sehen, ob da noch was kommt, aber naja. Gut. Wie gesagt, also gute Leute. Auch Andy Popp. Ne? Also ich war oft schon anderer Meinung als Andy Popp. Ich finde seinen Urheberrechtsansatz auch ein bisschen zu radikal. Aber gut, ne, ich finde es immer gut, wenn jemand Visionen hat und das hat er und der kann halt, gut.
Ne. Kann man mit streiten, kann man sich auch sicher sein, dass er sich mit allen anderen anlegt. Also das ist ja auch noch so ein Punkt. Ne? Ich will ja auch Leute in diesem Bundestag haben, die da irgendwie auf Konfrontation zu den anderen Parteien gehen.
Ein Andy-Pop unbedingt. Und das, da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Das ist auch, also wie gesagt, es gibt halt diese guten Landesverbände und auch da, wenn du mal auf der Liste in Bayern noch ein bisschen nach unten guckst, was da noch für Namen in der abgeschlagenen, im abgeschlagenen Feld auftauchen, da merkst du auch, dass da auch irgendwie doch so die Weisheit der vielen sich dann auch durchgesetzt hat.
Ja, ganz viele, ich echt überhaupt nicht kenne. Was tatsächlich noch so ein Ding ist, ich würde wirklich gerne irgendwie, also außerhalb von gefühltem Wissen erforschen, warum sind es in Berlin so viele Mädels oder Frauen? Mhm. Ja? Warum haben wir das hingekriegt? Also was haben wir anders gemacht? Also einfach damit man das wiederholen kann und damit irgendwie andere Leute das oder andere Landesverbände das auch nachmachen können. Mhm. Das ist kein Zufall.
Ja.
Und ich würde wirklich gerne genau wissen, woran es liegt. Also es gibt so verschiedene Vermutungen. Also
ja, was heißt Vermutung? Also ich glaube schon, dass man das also nicht nur einfach Vermutungen sind, sondern sehr plausible Vermutungen.
Dass wir kompetente Frauen haben.
Erstmal wegen, das ist glaube ich der Hauptgrund.
Klar.
Also es sind einfach ganz kompetente Leute vorne, also sozusagen im Grunde geschlechtsunabhängig und das sind nicht ganz zufällig auch Frauen, das ist ganz klar. Ja. Dann gab es so Verstärkungseffekte dadurch, dass eben im Abgeordnetenhaus eben nur eine Frau bei den Piraten dabei ist. Da hatte man irgendwie das Gefühl, wieso haben wir eigentlich keine guten Frauen? Das wurde nochmal verstärkt jetzt bei der letzten Vorstandswahl. Da hatten wir einen rein männlichen Vorstand. Mhm. Obwohl da wenigstens auch eine gute Frau kandidiert hat, die knapp gescheitert ist. Das hat das auch nochmal verstärkt. Da haben sich dann eben alle gesagt, naja, also irgendwie kann es so nicht weitergehen. Und ich habe ja damals schon gesagt, bei der Vorstandswahl als Kommentar, ich habe ja auch getwittert, dass es auch daran liegt, dass eben da viele sehr gute Frauen für den Bundestag kandidieren wollen. Und wie gesagt, mit Miriam hatte ich ja schon länger darüber gesprochen und war klar. Ne, also das spielt sicherlich auch eine gewisse Rolle.
Ja, aber die Frage ist, warum oder haben wir, nicht warum, sondern haben wir tatsächlich auch wesentlich mehr aktive, kompetente Frauen unter den Mitgliedern? Als in anderen Landesverbänden? Und wenn das so ist, warum? Also warum fühlen sich irgendwie weibliche, kompetente Frauen im Berliner Landesverband offensichtlich besser aufgehoben und besser supported und besser gepusht als anderswo?
Na, vielleicht kann man einfach nur sagen, ich würde es vielleicht an der Stelle gar nicht so geschlechtsabhängig sehen. Wir haben in Berlin eine größere kritische Masse an guten, aktiven Leuten. Damit hast du automatisch natürlich auch mehr Frauen.
Ist es so? Ist es in anderen Landesverbänden nicht so, dass da so viele Leute irgendwie so rumwuseln und machen und so aktiv sind?
Also ich habe das Gefühl, dass wir da in Berlin besonders gut dastehen. Also dass hier wirklich sehr viele Leute sehr viel machen.
Also ich kann mir da keinen Vergleich erlauben, weil ich, dazu kenne ich die anderen Landesverbände zu wenig. Das ist halt
schwer zu vergleichen. Also mit Bayern kann man es halt nicht gut vergleichen, weil das halt so ein Flächenland ist. Ja. Naja, da sind natürlich auch viele Leute, haben da irgendeinen Posten, weil die ja das voll durchstrukturiert haben mit Bezirks- und Kreisverbänden und sonst was alles. Das bindet natürlich auch Energie. Ja. Also von daher gibt es da sicherlich auch viele gute Leute, die sind dann aber auch auf ihren jeweiligen Bereichen da festgelegt. Also ich kann es jetzt nicht wirklich, also wie gesagt, Berlin und Bayern kann man halt nicht gut vergleichen. Aber wenn du Berlin und die anderen Stadtstaaten vergleichst, da habe ich schon den Eindruck, dass Berlin dann deutlich besser dasteht. Aber wegen eben der kritischen Masse.
Ich bin mal gespannt, was die Hamburger machen.
Ja gut.
Also und Hamburg, auch die Bremer. Also noch viel mehr Stadtstaaten haben wir ja nicht. Also.
Ja. Ja.
Ja. In Hamburg und Bremen steht noch aus.
Hamburg, Bremen, ich hatte jetzt eigentlich auch nochmal das Saarland dazu genommen. Das ist doch kein Stadtstaat, aber es ist so klein wie ein Stadtstaat. Ja.
Hat das Saarland schon eine Liste?
Ich glaube noch nicht. Doch, die haben eine Liste, doch. Ja. Ah. Die haben eine Liste.
Hm. Hallo Saarland.
Ja, muss man jetzt mal schauen. Also ich weiß es nicht genau. Also ich glaube aber, dass einfach die kritische Masse von guten Leuten in Berlin an sich sehr hoch ist und dadurch eben sind auch automatisch mehr Frauen da. Ich meine, ist doch...
Ich will mich ja damit nicht zufrieden geben. Also dass es nur die kritische Masse ist, da muss ja, noch irgendwas da ist anderes vielleicht sein. Auch mehr, das, ich das weiß. Auch also es wäre einfach total schade, nicht nochmal genau zu gucken, was es ist, einfach um es tatsächlich absichtlich wiederholen zu können und nicht irgendwie auf diesen Zufall zu hoffen, dass es nochmal passiert und es dann eben nicht so wird. Das wäre doof. Also wenn wir schon mal was gut gemacht haben, dann muss man auch rausfinden, warum das genau so war.
Ja, wir haben vielleicht auch viele gute Rollenmodelle. Ne? Man sagt ja immer, die Rollenmodelle sind wichtig.
Also ich glaube auch
Berlin gab es eben auch vorher schon aktive Frauen, zum Beispiel dich und so, die halt auch schon Verantwortung übernommen haben. Und das führt natürlich dann dazu, dass dann andere sagen, ach, das könnte ich vielleicht auch.
Kann sein. Kann aber auch sein, dass es vielleicht in dieser Stadt irgendwie so ein ganz anderes Frauenrollenverständnis gibt. Also ja, eher noch als also im Vergleich zu ländlicheren Gegenden.
Ja, da sprichst du natürlich nochmal den Punkt an, dass natürlich Berlin immer irgendwie so eine Art Avantgarde darstellt. No, also siehst du ja in den verschiedensten Bereichen.
No. Ja, du hast halt hier irgendwie, also so arbeitende Mütter sind, wenn es dann der Arbeitsmarkt erlaubt, mehr oder weniger selbstverständlich, weil du hast halt mehr halbwegs, also im Vergleich zu anderen Bundesländern in Westdeutschland, flächendeckend Kitas und Kinderkrippen und Kinderversorgung. Ja. Und auch so das Selbstverständnis der Gesellschaft ist halt ein ganz anderes. Du bist halt keine Rabenmutter, wenn du dein Kind in die Kita oder in die Kinderkrippe bringst. Das ist total selbstverständlich.
Genau. Und ich glaub, aber das müsste ja in anderen ostdeutschen Ländern auch so sein.
Eigentlich schon.
Ja. Aber wenn ich jetzt gucke, gut, in Sachsen sind natürlich auch gute Leute, aber...
Männlich, weiblich? Naja, immerhin. Ja.
Aber zum Beispiel Thüringen, da sind ja auch nur Männer auf der Liste. Das ist ja keine einzige Frau. Aber das ist auch schon ein schwaches Bild.
Schwach?
Ja.
Ja.
Ne?
Ja.
Da muss man mal...
Kick an.
Ne? Und gerade Thüringen ist ja sonst auch, so ein Bundesland, was an sich nicht so traditionell ist, sondern ne, wo Leute auch ein bisschen...
Ne? Ja.
Mit Universitätsstädten.
Komisch.
Ja, komisch, ne? Ja, die sächsische Liste gefällt mir auch sehr.
Deswegen war ich ja auch, fand ich ja auch das Wahlverfahren okay. Weil ja zumindest eine einmalige, einigermaßen anständige Liste. Ja,
vielleicht ist das Wahlverfahren auch nochmal so ein Punkt. Also ich bin mir relativ sicher, dass in Bayern durch diese Vorwahl, wo erstmal bestimmt wurde, wer überhaupt für einen Spitzenkandidat in Frage kommt, auch schon ein gewisser Ausschluss stattgefunden hat. Also das denke ich, also Wahlverfahren spielt vielleicht auch eine Rolle, darf man nicht außer Acht lassen.
Kann sein.
Und Sachsen, wie gesagt, diese Doppelspitze, Sebastian Hamel und Karo Mahn-Gauseweg, ne? Caro ist ja auch eine alte Berlinerin.
Mhm.
Die hat ja bei uns angefangen in der Piratenpartei. Ja, und das ist eigentlich eine ganz tolle Doppelspitze. Also wirklich klasse. Auch gute Leute mit interessanten Ideen. Also auch gerade diese Ideen da, also wirklich, es passt wirklich sehr gut, weil also Caro macht halt Verkehrspolitik, gut, Außensicherheitspolitik, das macht natürlich auch Sebastian. Aber der ist halt eben auch ganz klar ausgewiesen da für die Verteidigungspolitik. Das ist schon ein gutes Team. Ja, also kann man, also bei Sachsen habe ich mich sehr gefreut. Also muss man halt schauen.
Ja, ist eh ein cooler Landesverband gerade.
Ja, ja.
Also aus der Ferne betrachtet. Also alles, was so ankommt und drüber geschwimmt wird.
Ja, das, genau.
Ja.
Wobei ich jetzt nicht sagen muss, die Thüringer sind schlecht. Ich kenne den Bernd Schreiner, kenne ich. Die anderen kenne ich jetzt nicht so. Also das mögen auch gute Leute sein. Das ist ja.
Ne? Letztlich wird sich das, also ne, wir gehen jetzt mal davon aus, dass die in diesem Bundestag landen. Ja? Mhm. Und ich glaube, da wird sich das nochmal ganz anders zeigen, wer wie geil abliefert oder eben auch nicht und wer da den Anforderungen oder Herausforderungen irgendwie entspricht, weil so ein guter Parteisoldat oder irgendwie so jemand, der intern irgendwie ganz fleißig war oder irgendwie ganz viel machen kann oder toll Plakate geklebt hat oder so, ist halt irgendwie vielleicht ein toller Pirat, aber vielleicht irgendwie in einem Bundestag liefert dann irgendwie nicht so geil ab. Oder vielleicht gibt es dann auch total, also ganz andere Überraschungen, womit man nicht rechnet. Ich hoffe ja immer aufs Beste.
Ja.
Ja,
wie siehst du deine Einschätzung für die Chancen der Piraten im Bundestag, also in den Bundestag zu kommen? Schluck.
Ich muss dann mal kurz schmatzen aus. Nee, weiß ich nicht.
Ja.
Ich bin mir auch. Im Moment fühlt sich das alles nicht so toll an. Also ich bin auch selber nicht so richtig euphorisch.
War aber nicht diese Wahl in Berlin, also für mich war diese Aufstellungsversammlung schon so ein bisschen so eine Art Trendwende. Also ich war vorher ja schon sehr niedergeschlagen und dann hatten wir hier diese doch sehr, sehr gute Liste und danach war ich eigentlich sehr euphorisch.
Naja, reicht mir noch nicht so, also mich zieht reicht das noch nicht. Nein, ich will dieses... Wir machen im Mai einen Parteitag und wir werden, wenn wir Pech haben, irgendwie wieder irgendwelche komischen Vorstände wählen, die kein Mensch braucht.
Ja, nee, das glaube ich nicht. Irgendwann muss ich ja mal die Meinung durchsetzen, dass diese Vorstände, das spielt doch überhaupt keine... Also gut, klar, wenn es negative Presse gibt, dann ist natürlich ein Problem. Aber das ist ja heilbar, da muss man nicht einen neuen Vorstand wählen, finde ich.
Ja, vor allem wird es durch einen neuen Vorstand ja nicht besser.
Ja.
Also erstens, wer soll denn jetzt bitte kandidieren? Zweitens, wie sollen die irgendwie innerhalb von Sekundenbruchteilen klarkommen? Ich glaube, es sollen irgendwie die vakanten Posten, Julia und Kungler, nachgewählt werden. Oder ich will mich damit nicht befassen.
Nee, es ist
ehrlich
auch wirklich, der Vorstand ist durchaus handlungsfähig, auch in der derzeitigen Zusammensetzung. Und der Vorstand wird überbewertet, um das mal wirklich
selbstverständlich.
Mal zu sagen. Ich bin ja sowieso, habe ich im letzten Podcast gesagt, aber ich kann es ja nochmal sagen, ich bin ja sowieso der Meinung, wir brauchen eine Struktur, wo dieser Vorstand eigentlich nur noch so eine Art Gremienkommission ist.
Der besetzt halt
die Sprecher der verschiedenen Gruppen, die irgendwas machen, da muss es halt Gruppen geben. Die macht IT, eine Gruppe macht die ständige Mitgliederversammlung, eine andere Gruppe organisiert einen Parteitag. Und jetzt müssen natürlich da auch eventuell demokratische Legitimationen her. Und da braucht man halt immer einen Sprecher dieser Gruppe, der dann auch verantwortlich ist und der muss irgendwie benannt werden. Und da braucht man eben Vorstand, der sagt, du bist jetzt da der Beauftragte. Und wenn das eben nicht klappt, ja, dann treten wir dich zurück oder treten selber zurück. Also das ist halt...
Im Prinzip wird es ja gerade versucht, ich bin ja nicht so für die Gremien, weil dann hast du nämlich irgendwann die AG Außenpolitik...
Nee, ich will keine Gremien, du hast das falsch verstanden.
Also das mit den Gremien. Beauftragungen, das will, fangen die ja irgendwie gerade...
Ich will Gruppen, die was machen und die sich dadurch definieren, dass sie was machen. Die finden sich einfach zusammen und machen was. Also nicht irgendwie ein eingesetztes Gremium, was dann Macht bekommt,
ja,
sondern es gibt halt Leute, die was machen. Es gibt Leute, die haben Lust auf IT und finden sich zusammen und machen IT. Jetzt brauchst du aber immer einen Verantwortlichen. Es muss halt irgendjemand da, und der muss irgendwie demokratisch eingesetzt werden.
Ja,
also das kann nicht, kann sich nicht einer selber den Hut aufsetzen. Geht nicht.
Ich bin der Meinung.
Da brauchst du halt einen Vorstand, der sagt, hier, der Beauftragte IT ist halt Person.
Das Geile ist, wir reden gerade wieder über den Vorstand und sind aber eigentlich der Meinung, dass er irgendwie nicht so wichtig ist.
Diese Struktur würde es ermöglichen, dass der Vorstand ansonsten sich zurückhält, sondern nur noch diese Gremienfunktion hat.
Ich sehe das ja irgendwie noch ein bisschen krasser. Wir brauchen Over the Long und Zwanelt wird mich jetzt wieder schlagen. Und wenn wir die Hälfte unserer Kohle dafür ausgeben, eine professionell engagierte Verwaltung und IT-Infrastruktur zu bezahlen, sodass die weisungsgebunden arbeiten können, also sprich eine Dienstleistungsebene einzuziehen zwischen Vorstand und Mitgliedern, die den ganzen administrativen Teil machen, sprich Mitgliederverwaltung, Finanzen und IT.
Ja.
Und meinetwegen Veranstaltungsmanagement, hast du nicht gesehen, um natürlich auch diese Energie, die da drauf geht, von den Mitgliedern, wieder in die Parteiarbeit zu ziehen und so weiter.
Du brauchst auch ehrenamtliches Engagement, so ganz ohne geht es nicht. Aber du hast recht, wir brauchen auch so eine Geschäftsführungsebene. Und der Vorstand ist dann eben der Vorgesetzte für diese Geschäftsführungsebene. Also du brauchst auch schon Leute, die du zur Verantwortung ziehen kannst. Ich glaube, diese Flucht vor der Verantwortung, das ist auch ein großes Problem für das Nichtfunktionieren der Partei, weil Leute einfach sagen, da fragen wir doch mal die Basis mit so einem komischen Lime-Survey, anstatt selber zu sagen, ich sag jetzt mal, wir entscheiden, die und die Dinge werden behandelt.
Der Witz ist ja, du kannst in dieser Partei überhaupt nichts richtig machen im Moment.
Ja, ja, ja.
Weil egal, was du tust, ist es sowieso falsch.
Mhm.
Ja? Also wenn du die Basis fragst, ist sie falsch. Wenn du die Basis nicht fragst, ist es irgendwie auch falsch. Dann bist du irgendwie machtherrliches.
Ja, nur Lime-Survey, nochmal zu sagen, ist keine, also es wird immer gesagt, es muss jetzt demokratisch entschieden werden mit Lime-Survey. Entschuldigung bitte, aber Lime-Survey hat mit Demokratie nichts zu tun. Das ist, wenn überhaupt, gelenkte Demokratie. Denn natürlich bei einer Umfrage antworten die Leute immer so, wie sie gefragt werden. Und natürlich, wenn du einfach mal so fragst, wie stellst du das vor? 2 Tage Parteitag, 3 Tage Parteitag, dann gibt es natürlich viele Leute, die sagen, ich habe wenig Zeit, das geht mir ja auch so. Würde ich dann auch lieber sagen, 2 Tage als 3 Tage. Ne? Und wenn das dann so komisch noch verknüpft wird mit den Inhalten, dann geht das natürlich schief. Und dann wird hinterher gesagt, die sind ja alle gegen die SMV. Ja, nee, die waren gar nicht gegen die SMV.
Die wollten zwei Tage Parteitag machen. Ja, klar. Also diese kommen über diese Lime-Survey-Umfrage, wollen wir überhaupt nicht reden.
Genau das zeigt, dass eine Umfrage überhaupt nichts mit Demokratie zu tun hat, weil es wirklich top-down ist und wenn du halt die Fragen falsch stellst, dann kriegst du halt die falschen Antworten. Ne? Also das kann mich so ärgern, dass die Leute immer Lime-Survey für ein adäquates Beteiligungstool halten. Das ist es eben gerade nicht.
Ich habe das tatsächlich für ein Hack gehalten. Ich habe tatsächlich gehofft, dass mit dieser Lime-Survey-Umfrage irgendwie diesen Mitgliedern klar wird, was für ein Mumpitz da gerade veranstaltet wird und wie lächerlich diese Umfragetools sind und diese Meinungsbilder. Es interessiert mich denn die Meinung? Ich will die Position von jemandem haben. Ich will wissen, welche Position er hat.
Ja.
Meine Meinung kann ich morgen wieder ändern, weil wieder irgendwas passiert ist oder eine neue Information aufgetaucht ist.
Ja.
Ich will aber wissen, welche Position jemand hat. Und du kannst halt mit diesem Lime-Survey keine definitiven Entscheidungen treffen. Und ich hatte gehofft, dass nach dieser Umfrage das klar ist. Ist es aber nicht.
Vor allen Dingen, ich meine, hier wird gefragt, mit welchem Thema sollen die Piraten in den Wahlkampf ziehen? Bis zu 3 Optionen wählbar. Aber da hätte ich dir vorher sagen können, bei der Fragestellung und bis zu 3 Optionen, dann kommt genau diese Liste raus. Und natürlich, klar, Freiheit und Grundrechte. Ja, was denn sonst? Ja, Demokratiereform, Mitbestimmung. Ja, ist doch ein Thema. Es ist doch klar, dass die Piraten damit in den Bundestag ziehen. Informationelle Selbstbestimmung, Datenschutz. Dann klar, es ist ein typisches Piratenthema. Netzpolitik, ja, Überraschung. Netzpolitik.
Ach.
Bildung, Überraschung. Ist ja ganz was Neues, dass die Piraten was mit Bildung machen. BGE, Überraschung. Also, das ist.
Aber viel großartiger ist ja der Vergleich zwischen, mit welchen Themen wollen wir in den Bundestagswahlkampf ziehen und welche Themen sind die wichtigen? Und eigentlich kannst du diese beiden Dinger nehmen. Also, ne,
nein, nicht die wichtigen, sondern werden Schwerpunkt der Bundestagswahl.
Wenn du aber diese beiden Listen nimmst, kannst du sie sozusagen, wenn du eine auf den Kopf stellst, dann passt sie zu der nächsten. Das heißt, wir haben uns entschlossen, mit all den Themen in den Bundestagswahlkampf zu ziehen, die ganz weit unten in dem Bereich.
Ja, immer noch unter den Top 10, aber jetzt mach's nicht zu radikal.
Ist ja auch okay. Wir sind ja jetzt auch keine Volkspartei, ja, aber das. Und schon wieder sitzen wir beide hier und nehmen diese Umfrage ernst.
Nein, wir nehmen sie. Irgendwo muss ich doch auch mal sagen, wie unmöglich diese Umfrage ist. Dass du jetzt gleich sagst, ich nehme sie ernst, weil ich da mal Kritik übe, ist jetzt auch ungerecht.
Ja, okay.
Also ich muss jetzt auch mal, also ich kann mir doch endlich, um es nochmal zu sagen, ich mache diesen, es wird mir ja immer unterstellt, ich würde diesen Klabautercast aus niederen Trieben machen. Ne? Also manche sagen, ja, du willst Macht, deshalb machst du den Klabautercast. Naja, ne? Dann gibt's Leute, die sagen, ja, das ist alles nur eine Dauerwerbesendung für Liquid Feedback. Ne? Und also solche komischen Sachen, die muss ich mir anhören. Ne? Aber der eigentliche Grund, warum ich das hier mache, ist ja auch, dass ich, nein, nicht der eigentliche, aber ein wichtiger Grund für mich ist auch, dass ich hier mal auch meine Meinung sagen kann.
Okay.
Und dass ich einfach auch mal hier mir Luft machen kann. Ich meine, das ist auch was Therapeutisches am Ende.
Ich mache mit.
Und deshalb will ich jetzt auch nochmal sagen, dass Umfragen an sich, also ich würde überhaupt komplett auf Umfragen verzichten, weil das, wie gesagt, mit Demokratie nicht viel zu tun hat. Und wenn, dann sollen diese Umfragen irgendwelche Leute veranstalten, die das können, nämlich Soziologen. Die können Umfragen machen. Und vielleicht auch der Spiegel. Der kann es zwar nicht wirklich, das war ja auch eine ganz furchtbare Umfrage, die gemacht haben, aber nicht hier so eine komischen Umfragen mit diesem komischen Tool, wo ich überhaupt nicht weiß, wer da wie abstimmt, ob da irgendwelche Sockenpuppen unterwegs sind oder was auch immer. Na, also.
Ach, wenn man. Also, das eigentliche Problem ist ja, wir können oder wir wollen uns nicht entscheiden. Wenn wir also Möglichkeiten hätten, uns in irgendeiner Form zu entscheiden, ja, oder Entscheidungen zu treffen, dann kann man nebenbei auch zwei, drei Umfragen machen. Mhm. Ja, um so.
Ja, kann man schon mal machen.
Aber in dem Moment, wo das halt so eine herausgehobene Stellung hat und so eine Wertigkeit kriegt, die es überhaupt nicht verdient, also aufgrund der technischen Sockenpuppen und so weiter Diskussion, wie auch der Tatsache, dass du halt durch die Fragen total manipulativ unterwegs bist, bis ich diese SMV-Option in dieser Umfrage gefunden habe, habe ich irgendwie schon wieder gedacht, so, was ist denn das? Und wie jetzt? Muss ich irgendwie, nur weil ich die SMV will, muss ich das 3-Tage-Paket kaufen? Mhm. Das ist doch total frech.
Naja, und dann kommt an der Stelle auch noch dazu, dass man das bewerten sollte mit so Punkten. Das ist ja auch nochmal was anderes als eine Abstimmung. Und da ist natürlich klar, Leute, auch wie ich, die halt wenig Zeit haben und gerade im Mai auch noch sehr viele andere Termine, tendieren dann natürlich stärker zu 2 Tagen, obwohl ich natürlich schon die SMV haben will. Naja, aber das führt natürlich dazu, dass man vielleicht doch für die 2 Tage mehr Punkte gibt, und aber vielleicht nicht mehr als für 3 Tage mit SMV. Aber dadurch, dass ja die Punkte hinterher zusammengezählt werden, sind alle Leute sozusagen, die, also fallen halt diese Punkte für die 2 Tage plötzlich stärker ins Gewicht. Also das ist, nee. Und meine größte Befürchtung, also jetzt mal wirklich so die negative Karikatur, also das, was ich wirklich nicht will, wo ich dann sagen würde, dann eben keine Piraten mehr, ist, dass die Piratenpartei sich dahin entwickelt zu einer Partei, die alles mit solchen Umfragen macht.
Wäre grauenhaft.
Das ist grauenhaft, und deshalb will ich das auch nicht. Also ich bin wirklich, also das ganze Lime-Survey, ich kriege schon Zustände, wie andere vielleicht Zustände hören, kriegen, wenn sie SMV oder LQFP hören, aber ich kriege, wenn ich Lime-Survey höre, schon Zustände. Also das ist irgendwie nicht, das, nee. Hm?
Ja.
Ja.
Weg damit. Also klar, ist so ein nettes Tool, kann man mal, wenn man jemanden fragen will, meinst du, kannst du auch einen Doodle machen, ja? Also läuft für mich unter Doodle.
Naja, ist auch so von der Art.
Ja, also kann man machen, kann man benutzen für so Kleinkram oder wenn man irgendwie so ein Gefühl, so ein Stimmungsbild, so, hoch, wie geht's euch denn heute? Ja. Dafür kann man das irgendwie nebenbei prima benutzen. Ja. Aber das Problem ist ja, dass damit die Entscheidungsunfähigkeit der Partei überhaupt nicht beseitigt ist. Ja. Also das Problem, was wir haben, ist, wir können keine Entscheidung treffen. Ja. Wir können Papier oder irgendwie Internet produzieren ohne Ende. Noch ein Antrag, noch ein Antrag, noch ein Text, noch ein Antrag, noch ein Programmpunkt. Mhm. In 27 verschiedenen Versionen. Wir kommen aber nicht auf den Pott. Mhm. Ja? Und dieser Vorwurf, den wir haben, der uns entgegengebracht wird, von wegen, ihr habt kein Programm, war, glaube ich, also jetzt im Nachhinein, also diese ganze Diskussion betrachtend, vielleicht einfach auch so ein falsch formulierter Vorwurf, weil, also endet für mich in diesem Ding, wir können uns nicht entscheiden. Wir sind nicht in der Lage, Entscheidungen zu treffen, sondern wir schieben alles vor uns her, warten dann irgendwie auf diesen komischen großen Parteitag, an dem wir auch nicht zu Potte kommen, weil wir uns zu Tode diskutieren. Und wenn wir dann Sachen entscheiden, dann sind sie halt möglichst so weichgespült, dass sie niemandem wehtun, weil wir unglaubliche Angst davor haben, irgendjemandem weh zu tun. Mhm. Und wenn wir das nicht gebacken kriegen, irgendwie Entscheidungen zu treffen, dann... Ja,
wir haben aber in der Vergangenheit auch schon gute Entscheidungen getroffen. Also wir haben Programmpunkte, die wirklich gut sind.
Ja.
Ne? Und wo auch hart gerungen wurde, BGE zum Beispiel. Ja. Ne? Also das kann ich nicht so voll unterschreiben.
Aber dann, seitdem ist halt auch echt nicht mehr viel passiert. Also seit Chemnitz ist da nicht mehr viel gekommen. Lag es daran, dass wir damals irgendwie noch klein und kuschelig waren und das Angebot an Anträgen auch nicht so groß war? Mhm. Oder dass nicht so auch wenn es damals schon verschiedene Flügel oder ja, nennt sich, also wir nicht wirklich eine homogene Partei waren, aber sind wir vielleicht viel ausgefranster oder viel unentschlossener oder viel breiter geworden durch die vielen Mitgliedern und deswegen fällt das Entscheiden noch viel schwerer? Oder ich weiß es nicht, aber wenn wir das nicht gebacken kriegen, in irgendeiner Form verbindlich Entscheidungen zu treffen und zwar so in dem Tempo und in der Menge, wie sie im politischen Alltag irgendwie erforderlich sind, dann ja.
Mhm. Naja, aber wir müssen es halt gebacken kriegen. Also wir müssen auch, es steht ja hier auch, ich meine, die Piraten selber in ihrer komischen Umfrage haben geschrieben, Demokratiereform, Mitbestimmung ist ganz oben an zweiter Stelle, nach Freiheit und Grundrechte. Mhm. Wobei natürlich auch Demokratie und Mitbestimmung was mit Grundrechten zu tun haben. Also das ist natürlich schon ein ganz wichtiges Thema. Und das müssen wir jetzt auch innerparteilich umsetzen. Ich meine, das erwarten die Leute auch. Ich kann den Leuten doch nicht erzählen, ja, mit unserer innerparteilichen Willensbildung, da klappt das noch nicht so richtig. Das machen wir auf Mitgliederversammlungen, wo dann gerade die Leute hinkommen, die in der Nähe sind. Also, nee.
Das erinnert mich so ein bisschen an Überholen ohne einzuholen. Mhm. Weißt du? So, wir machen das jetzt, ich meine, da gibt es irgendwie so eine Initiative mit dem Bundestagsliquid, also mit dem digitalen Bundestag, dass also im Bundestag alles irgendwie im Prinzip ähnlich wie in einem Liquid Feedback, ob jetzt mit oder ohne Delegation, ist ja irgendwie völlig egal, sozusagen digital und online ablaufen soll. Das heißt, wir wollen es im Bundestag einführen, aber wir selber machen es nicht.
Naja, so gestaltet es sich im Augenblick.
Ja.
Also das ist ganz seltsam und ich verstehe es auch nicht, warum es da diese Widerstände gibt. Ich glaube auch, dass die vielleicht gar nicht... Da sind halt verschiedene Leute laut und machen irgendwas. Also wenn man jetzt wirklich die Piraten fragen würde, da wären, glaube ich, viele auch schon der Meinung, dass wir Online-Beteiligung vorantreiben müssen. Und ich glaube, genauso müssen wir es machen. Eigentlich müssten wir, ich meine, du hast ja sowieso nicht mehr vor dem Bundestag, vor den Bundestagswahl irgendein Beteiligungstool, das dann dafür sorgen wird, dass das Wahlprogramm jetzt online entsteht. Das kann nicht mehr passieren.
Klar.
Aber wenigstens die Richtung, wenn ich Wahlkampf machen könnte und sagen könnte, wir bereiten einen, ich nenne es ja jetzt seit neuestem, einen permanenten Online-Parteitag vor. Naja.
Du, da gibt es einen Antrag zu, der ist so grauenhaft, versuch dieses, lies den erst durch, bevor du den Begriff benutzt.
Naja, nein, es geht mir nur darum, vielleicht einen anderen Begriff zu nehmen als ständige Mitgliederversammlung. Jetzt nicht wegen Konzepten, sondern wegen irgendwelcher Konzepte, sondern weil ich einfach finde, dass viele Leute diesen Begriff inzwischen schon ablehnen. Aber sowas bereiten wir vor. Nur die Richtung. Wir brauchen dann noch gar nicht entscheiden, wie es funktioniert. Wir müssten einfach nur erstmal entscheiden, jetzt die Richtung, und da wird jetzt was entwickelt. Da gibt es dann vielleicht auch eine Beauftragung oder so, dass das weitergeht. Denn da müssen ja viele Sachen in der Vorbereitung geklärt werden. Ne? Also die Sache mit der Akkreditierung und sonst was alles. Das ist ja mit Arbeit verbunden, das alles hinzukriegen. Von daher sollte mal eine klare Richtungsentscheidung her. Und dann kann man eben auch noch Richtungsentscheidungen darüber fällen, wie du das ja Liquid Feedback gemacht hast. Wie sieht das aus? Mit Delegation, ohne Delegation? Mit Sockenpuppen und ohne Sockenpuppen, das ist keine, kannst du nicht. Also nee. Wahlcomputer geht halt nicht.
Geht nicht.
Ja, also von daher an der Stelle, aber eben zum Beispiel die Sache mit Delegation, ohne Delegation oder halt das bayerische Modell, ja, auch drüber nachdenken. Auf jeden Fall irgendwie, dass man da auch schon mal eine Richtung hat. Du schweigst?
Ja, ich schweige, weil klar, ich bin natürlich total ungeduldig, weil irgendwann, mich haben sie wegen Liquid Democracy irgendwie gekriegt. Ja?
Ja,
also wegen allem anderen wäre ich irgendwie nie in diese Partei eingetreten. Und wir eiern da jetzt seit 2,5 Jahren rum.
Ja.
Und also sind auch alle Informationen ausgetauscht.
Mhm.
Ja? Und klar ist, dass wenn jetzt jemand in diese Partei kommt und neues Mitglied wird und nicht diesen Austausch der letzten 2 Jahre miterlebt hat, erwarte ich aber, dass er sich selber sozusagen diese Informationen sucht und sich nicht hinstellt und sagt so, wir fangen doch gerade erst an mit der Diskussion. Ja, nur weil du gerade in diese Diskussion erst einsteigst.
Ja.
Und,
naja, klar.
Und also wenn wir danach gehen, würden wir einfach nie zu irgendwas kommen. Also egal, ob jetzt irgendwie ständige Mitgliederversammlung oder Online-Parteitag, wie du es nennst, oder auch jede andere gravierende Entscheidung. Weil immer wieder neue Leute kommen und diese Diskussion natürlich auch nach einer Entscheidung weitergeführt werden kann. Aber also ich glaube tatsächlich, dass es ein innerparteiliches, mentales Problem ist, diese Weigerung, Entscheidungen zu treffen, um entweder Menschen nicht weh zu tun oder um aus dieser Angst, man könnte vielleicht irgendwas falsch machen oder irgendwas nicht bedacht haben oder diese ganze Lust am Experimentieren oder am so, okay, wir machen das jetzt und wir gucken, was passiert und es kann ja nur vorwärts gehen. Und wenn wir einen Fehler gemacht haben, dann machen wir es halt anders. Dann sagen wir Entschuldigung und machen es nochmal neu. Ja. Das ist halt total weg.
Also es ist schon so, dass so eine gewisse Ängstlichkeit eingekehrt ist. Also das beobachte ich auch. Also man will irgendwie nichts falsch machen. Und das ist eben genau der Fehler. Also es geht schon bei der Partei um Visionen. Das ist auch eine Sache, die ich wirklich gelernt habe durch die Piratenpartei. Ich meine, warum wählt man die Piratenpartei? Ja, da habe ich gesagt, ja, am Anfang war das halt ein leeres Blatt, auf das irgendwas projiziert wird. Ja, dann habe ich aber gemerkt, auf die SPD wird doch jetzt auch irgendwas projiziert. Also im Grunde, und frage ich mich immer, wieso jetzt auf einmal SPD als Hoffnungsträger? Ja, weil die Leute was drauf projizieren, was die SPD ja nicht erfüllt hat beim letzten Mal, als sie in der Regierung waren. Aber jetzt ist wieder da der Hoffnungsträger SPD. Oder sonst wie, auch bei den Grünen. Da wird irgendwas drauf projiziert. Und die ganzen Problematiken, dass halt irgendwie auch noch die Grünen auch so eine Kriegspartei sind und so, wird nicht mehr berücksichtigt. Also deshalb auch auf die Piraten muss auch was projiziert werden. Deshalb geht es schon um Hoffnungen.
Ne? Ja, und ich meine, ich muss doch keine, also wir sind eine kleine Partei, ja, wir kriegen vielleicht 5 bis weiß ich nicht was Prozent. Also ja, wir müssen uns weder an der Regierung beteiligen, noch ja, müssen wir eine Regierung tolerieren, noch werden sie uns wegen irgendeiner Koalition fragen. Und selbst wenn sie uns wegen irgendeiner Koalition fragen, sind wir diejenigen, also und zwar die einzigen, weil wir so klein sind, mhm, ja, die mit krassen Forderungen oder nennen es Visionen oder wie auch immer, in diesen politischen Zirkus gehen können, um da Druck aufzubauen.
Ja, natürlich. Ja?
Und
natürlich,
wenn wir aber diese Forderungen, die wir haben könnten, selber schon total glatt schleifen, ja?
Ja,
und jede Spitze und jede Ecke da rausziehen, ja, come on, dann kann ich auch alle anderen wählen. Also irgendwie so ein weichgespültes irgendwas kriege ich irgendwo, überall. Mhm.
Ja, ja, deshalb müssen wir da wirklich auch Visionen vorgeben. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und dann wird dann immer gesagt, wenn ich sage, ja, dann denken wir einfach mal weiter. Dann sagen wir eben einfach, eben auch zum Beispiel, alle sollen wählen und so. Ja, da heißt es ja, das ist nicht durchsetzbar. Er sagt, gut, aber wir müssen es ja auch nicht durchsetzen. Dann heißt es wieder, ja, da macht ihr doch leere Versprechen. Nein, das machen wir eben nicht. Wir haben eine Vision und wir arbeiten in die Richtung. Und man sagt zum Beispiel, fahrscheinloser ÖPNV, natürlich kommt das nicht gleich. Aber wenn dann Entscheidungen anstehen, dann entscheidet man so in Richtung mit Blick auf dieses Fernziel dieser Vision. Oder Wahlalter. Klar, ist nicht gleich durchsetzbar, dass alle wählen können, ab Geburt. Aber dann kann man eben sagen, okay, da gibt es jetzt einen Antrag zur Senkung des Wahlalters, sind wir natürlich dafür, weil das in unsere Richtung geht.
Ja.
Also das ist ja dann nicht Brechen von Versprechungen, sondern diese Visionen sind halt Visionen und da will man hin. Ja.
Ich habe noch einen. Wir machen keine Versprechungen. Unser Wahlprogramm ist kein Versprechen. Unser Wahlprogramm ist eine Forderung.
Mhm.
Das heißt, wir stellen uns dahin und wir fordern Dinge. Wir haben, also ich würde niemals irgendjemandem sagen, wir werden das und das tun.
Ja. Ja,
sondern wir können nur sagen, okay, wir fordern die und die Dinge.
Ja,
ja, wir fordern, ich persönlich zumindest, Wahlalter ab null, sprich ab dem Zeitpunkt, wo ein Mensch irgendwie bereit ist, sich in Wählerverzeichnis eintragen zu lassen.
Ja.
Das ist meine Forderung. Und mit dieser Forderung möchte ich gerne, dass die Piraten in den politischen Zirkus gehen und diese Forderung so weit wie möglich durchsetzen.
Genau.
Dass dabei möglicherweise die Senkung des Wahlalters auf 16 bei rumkommt. Super, 2 Jahre gewonnen. Next try.
Ja. Ja, und das nächste Mal dann einmal auf 16 und in der nächsten Periode auf 14. So kommt man dann dahin. Aber es ist schon richtig. Also wir brauchen erstmal die Vision für die Richtung.
Ja.
Und das geht bei vielen Leuten verloren. Da werden halt irgendwelche Kompromissanträge hier gemacht, mit, also gerade beim Wirtschaftsprogramm, was dahinter noch entkernt ist. Ja, also es ist,
kann und das man war ja nicht, vorher schon weich genug.
Ja.
Also das war ja schon sehr fluffig. Da kann man echt noch viel kantiger und viel krasser rangehen. Und
dann wird gesagt, ja, jetzt haben wir ein Wirtschaftsprogramm. Ja, gut.
Na, haben wir halt jetzt ein Wirtschaftsprogramm. Ja, super.
Und das, darauf kommt es ja eben auch nicht an. Also es kommt schon darauf an, dem Wähler zu vermitteln, dass es da Visionen gibt. Ja, und dann wählt er uns. Deshalb muss es auch die Vision der Online-Partei geben. Also das ist einfach, nein, ich finde einfach...
Zumal wir ja in der Lage sind, das tatsächlich zu tun. Also das ist ja nicht mal was, wo wir irgendwie noch 37 BGE-Konzepte gegeneinander abwägen müssen oder irgendwie großartig Forschung betreiben müssen. Das Ding haben wir ja. Also wir können es ja machen.
Ja.
Ja? Und wenn wir selbst nicht mal in der Lage sind, uns an Punkten zu entscheiden, zu denen wir selber fähig wären,
ja,
da mache ich mir dann echt Sorgen, ist dieser Luschenverein tatsächlich irgendwie noch meiner? Weil, also auch so dieses Argument, ja, und du musst doch die Leute überzeugen und du musst doch den Leuten irgendwie erklären und du musst sie überzeugen. Und also vor allem, warum muss ich denn innerhalb meiner Partei Menschen überzeugen?
Ja,
das ja, natürlich in gewissem Maße sehr wohl, klar. Aber das als so ein Grundding hinzustellen, also wenn ich tatsächlich mit meiner Position mich einsam und alleine innerhalb dieser Partei fühle, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, okay.
Ja, bist du ja nicht.
Ja,
gibt da
weiß
schon
ich
immer
ja.
Andere,
nur manchmal fühlt sich so alleine an.
Ja, ja, aber Nee, ich glaube schon, dass da durchaus eine ganze Menge Leute auch genau diese Vision teilen. Und dann muss man halt die anderen auch überzeugen. Das ist ja klar. Und es sind einfach auch, also ich frage mich immer nur, warum die nicht überzeugbar sind, weil das einfach sehr naheliegende Argumente sind. Also dass ich immer noch höre, oh ja, anonymer Wahlcomputer, das wollen wir. Das ist doch, verstehe ich nicht. Also müsste doch jetzt wirklich jedem klar sein, dass es eben anders nicht geht. Die Sachen müssen nachvollziehbar sein. Und Totschlagargument Datenschutz ist auch blödsinnig, weil ja natürlich, wir haben uns ja sogar schon innerparteilich auf Löschfristen geeinigt.
Ja? Naja?
Und so what? Also ich habe auch kein Problem mit der Löschung, solange ich das für eine gewisse Zeit überprüfen kann und die Daten dann auch vielleicht runterladen kann, dann mache ich halt eine dezentrale Kopie, wie bei den E-Mails ja auch.
Die E-Mail. Nicht verraten.
Ja, aber die, deshalb, jetzt, ich wiederhole mich schon im Podcast. Also, das finde ich immer so toll, dass Leute dann sagen, ja, aber hier Gesinnungsdatei, aber dann schreiben sie lange E-Mails über alle möglichen Verteiler, noch mit Cross-Posting und sonst was. Ich habe die E-Mails alle noch da. Und das ist eine Gesinnungsdatenbank. Aber doch nicht, also meine, am Ende noch eine Delegation in dritter Stufe. Also das ist irgendwie, nee. Also wie gesagt, es soll ja gelöscht werden und das ist schon, damit ist das Problem aus der Welt. Deshalb verstehe ich da immer noch nicht, was das soll mit dieser, mit diesen,
also,
Forderungen nach anonymen Wahlcomputer.
Unabhängig von dem technischen Teil.
Ja. Ja?
Wahlcomputer, es geht ja nicht. Ja? Mhm. Dann wollen wir eben keinen Wahlcomputer, aber trotzdem pseudonym abstimmen. Ja, okay, so viel kognitive Dissonanz, ich weiß nicht, wie das richtig heißt. Mir geht's aber, ja, kann man dann, also da kannst du ja dann auch nicht mehr argumentieren. Also wenn das tatsächlich schon so verschroben und so surreal ist, dann kannst du auch nichts mehr machen. Mir geht's aber um was ganz anderes. Ich will, selbst wenn es Wahlcomputer möglich wären, ich will namentliche Abstimmung haben. Ja. Ich will, dass wenn wir uns dazu bereit erklären, Entscheidungen zu treffen, politische Entscheidungen, dann sind wir Politiker, wenn auch ganz, ganz, ganz kleine. Ja? Mhm. Und dann will ich, dass diese Abstimmung nachvollziehbar ist. Und dann will ich, dass, und wenn es nur auf dieser ganz kleinen Bezirksuntergliederungsebene ist, nachvollziehbar ist, dass Person XY für oder gegen etwas gestimmt hat. Mhm. Ich finde das wichtig, weil nur so kann ein politischer Prozess auch nachvollziehbar bleiben. Das ist das, was wir von Politikern fordern.
Ja, ja.
Und wir können nicht den Politikern Macht wegnehmen und nach unten verteilen, ohne bereit zu sein, diese Verantwortung, die damit einhergeht, halt auch gleichermaßen zu verteilen.
Naja. Nee, das ist schon klar. Also und Macht und Entscheidung hat immer was mit Verantwortung zu tun.
Ja. Und wenn ich mitentscheiden will, dann muss ich irgendwie die Verantwortung mittragen.
Ja.
Und wenn ich die Verantwortung nicht mittragen kann oder will, was ich total legitim finde, es gibt einfach Sachen, wo ich nicht bereit bin, die Verantwortung für zu übernehmen, dann kann ich aber auch diese Macht nicht mit ausüben. Dann verzichte ich an dieser Stelle eben auch auf diese Macht. Und das ist irgendwie ein ganz einfaches Ding.
Naja, na gut, in dem Fall kann ich aber auch immer noch delegieren.
Ja, selbstverständlich.
Also ich meine, das ist ja das,
upsi, dann hab ich
ein Vertreter. Ne? Ja. Und dann zu sagen, man ist mitverantwortlich, das ist auch immer so eine, man ist mitverantwortlich für die Abstimmung der Leute, die, auf die man delegiert hat, dann ist man halt nicht.
Ist man eben nicht.
Kann ich ja gar, ich habe mich da ja nicht mit den Sachen beschäftigt. Ne? Ich meine, ich hatte jetzt die Auseinandersetzung gerade mit Johannes, der dann auf der Landesmitgliederversammlung gesagt hat, ja, wie konntest du das unterstützen mit dem Lime-Survey? Was habe ich denn unterstützt? Ja, da gab es ein Schnellverfahren, da hattest du auf Martin Delius delegiert und der hat eben dagegen gestimmt, gegen meinen Antrag, der war gar nicht von ihm, also offensichtlich in seinem Namen eingestellt, gegen diese Umfrage. Ja, Entschuldigung, ich hatte vorher keine Lust, mich mit dieser Sache, mit der Umfrage zu beschäftigen. Martin Delius hat sich offensichtlich damit beschäftigt, denn er ist da zu einem Schluss gekommen. Ja, und dann vertraue ich natürlich darauf, dass Martin Delius das richtig gemacht hat. Und jetzt muss ich mir anhören, ich sei mitverantwortlich, weil zufällig die Stimmen, die ich auf Martin Delius delegiert habe, der einen Ausschlag gegeben haben, sei ich der Schuldige. Das ist doch völliger Blödsinn. Also ich habe ja delegiert, um mich nicht damit zu beschäftigen. Und es wäre ja völlig absurd, wenn ich delegiere und dann immer genau mich trotzdem mit allem beschäftige und dann eben... Ne?
Wenn ich delegiere ja, um mich nicht damit beschäftigen zu müssen. Ja. Und natürlich auch, um die Macht und damit die Verantwortung loszuwerden. Ja. Also es gibt ja dieses klassische Beispiel, irgendwie der schwule Pfarrer in dem Dorf XY, ja, der natürlich nicht mit eigenem Namen bei einer Abstimmung Homo-Ehe betreffend oder was auch immer abstimmen kann. Aber natürlich kann der aus Versehen an jemanden delegieren.
Der delegiert an jemanden, von dem er davon ausgeht, dass der sich mit der Sache beschäftigt hat, und der findet dann eine Entscheidung. Und dann wird er doch nicht in Sippenhaft genommen dafür.
Also, selbstverständlich nicht. Und also deswegen bieten ja diese Delegationen halt auch einen gewissen Schutz. Ja? Ja, ja. Aber in dem Moment, wo, nochmal, es geht mir bei dieser namentlichen Diskussion um die namentliche Abstimmung nicht um Wahlcomputer ja oder nein. Mir geht es tatsächlich darum, dass, wenn wir Entscheidungen treffen, dann müssen wir zu diesen Entscheidungen stehen. Ja, ja. Personenwahlen ausgenommen, andere Baustelle findet online ja auch nicht statt.
Es gibt noch eine andere Ausnahme, die hat aber nichts mit dem zu tun, was wir machen an der Stelle, sondern das hast natürlich tatsächlich den Bürger gegenüber dem Staat in der Wahlkabine, der halt geheim, ja, nein, ne, Flughafen Tempelhof, ja, nein, völlig unbeobachtet macht. Aber das ist halt wieder gegenüber dem Staat. Hier geht es aber darum, dass man gemeinsam die Willensbildung vorantreibt. Das heißt also, ich muss mit den Leuten, die irgendwelche Positionen haben, ja auch diskutieren können. Ne? Ja. Was ich ja jetzt auch noch schlecht umgesetzt finde, dass ich das nicht obligatorisch irgendeine Kontaktmöglichkeit da ist in Liquid Feedback, dass da Leute irgendwas machen und ich kann sie nicht mal kontaktieren.
Ja,
schwierig. Also das ist schon nochmal ein ganz anderer Prozess. Das ist nämlich eigentlich die parlamentarische Arbeit, und die parlamentarische Arbeit darf nicht insgeheim passieren. Also es geht auch nicht im Parlament, dass da Leute mit einer Tüte über dem Kopf sitzen oder irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie geheime Abstimmungen stattfinden. Also Wahlen sind geheim, aber eben nicht Abstimmungen. Also, ja.
Ja.
Also von daher, und vor allen Dingen gibt es eben hier die Möglichkeit der Delegation, und das ist eben, ich meine, das ist ja kein Zufall. Warum will man denn ein liquid-demokratisches System? Ich meine, das ist doch kein Zufall. Also das ist nicht eben genau daran, dass man eben auch Sachen wegdelegieren kann. Das ist ein großer Vorteil.
Das ist, ich meine, das wäre doch die Hölle.
Ja.
Also allein dieser Druck. Ich glaube, dass da auch aber dieses nicht abgeben können. Und deswegen dürfen die anderen auch nicht abgeben. Ich will immer alles selber machen, und ich traue mich, ich vertraue nicht, ich will nicht vertrauen, ich will nicht abgeben. Deswegen delegiere ich nicht, und deswegen finde ich Delegationen doof. Und noch viel schlimmer ist, wenn ich was abgebe, was dann wieder weitergegeben wird. Dieser schon so ein bisschen Kontrollverlust, der dann zu so einer Angst führt, alles unbedingt selber machen zu müssen.
Ja, ja.
Was dann aber natürlich wiederum dazu führt, dass es alles auf einem ziemlich krassen Laienlevel bleibt. Weil natürlich durch diese Delegation auch eine Konzentration in Richtung Kompetenz stattfindet, die sehr vorteilhaft ist für eine inhaltliche Arbeit.
Ja, klar. Nee, das ist eigentlich unstrittig. Obwohl dann auch wieder gesagt wird, ja, guckt euch doch die Auswertung von StreetDoc an. Das wird doch nicht nach Kompetenz delegiert, sondern da wird nach Seilschaften delegiert, und da siehst du, die Stimmen enden alle in Berlin. Ja, und dann wird dann gesagt, ja, dann ist ja klar, dass die Berliner alle dafür sind.
Deswegen haben wir so eine kompetente Liste, weil wir nämlich so kompetent sind.
Ja, ja.
Ja. Deswegen landen die Stimmen auch in Berlin. Okay, das ist jetzt irgendwie, wir machen gerade hier so ein...
Es wird natürlich Ursache-Wirkung verwechselt, wenn man sagt, da die alle so delegieren, ist das eine Seilschaft, und da ist halt irgendwie, ja.
Ich würde total gerne weiter delegieren, aber es ist halt natürlich auch sehr schwierig, Delegationsempfänger zu finden. Ja, da muss man schon, ist halt richtig Arbeit. Also wenn ich einen guten Tag habe, dann setze ich mich auch hin und gucke mir an, wie hat jetzt hier wer abgestimmt oder wie sind die Leute drauf. Bei wem kann ich sicher sein, dass er auch regelmäßig mitmacht, ja, und nicht nur ab und zu Mhm. Ja, also bei wem versandet meine Stimme nicht, einfach nur, weil er vergessen hat, sich einzuloggen und so weiter und so weiter. Mhm. Da, das ist halt, die Delegationsempfänger finden, ist halt auch keine einfache Sache. Ja. Da muss man sich halt ein bisschen Mühe geben.
Einfach. Also das ist, wo wir jetzt schon bei dem Thema sind, können wir vielleicht doch noch auf die SMV kommen, die Ständige Mitgliederversammlung. Da hast du ja auch Anträge ins Liquid gestellt und da findet ja auch demnächst eine Tagung statt. Ne? Also wenn dieser Podcast online geht, hat die vielleicht gerade stattgefunden. Das ist
ja, schade.
Diese SMV-Con. Ne?
Ja, die haben die Mecklenburger angezettelt.
Ja.
Die ja so heimlich, still und leise Berlin krass überholt haben, mhm. weil sie die einzigen sind, die eine ständige Mitgliederversammlung tatsächlich in der Satzung verankert haben. Mhm. Wo auch, ich weiß gar nicht mal, so letzter Stand meines Wissens war, irgendwie ein Akkreditierte fehlte noch. Mhm. Aber die ist jetzt zumindest so gut wie online oder ist schon online. Kann man ja nochmal nachfragen. Die haben diese ständige Mitgliederversammlung in der Satzung, ist auch nichts passiert, die Welt ist noch nicht untergegangen. Der Himmel ist den Mecklenburgern auch nicht auf den Kopf gefallen und die versuchen halt jetzt mit dieser Konferenz tatsächlich irgendwie Befürworter oder Gegner oder auch die verschiedensten Varianten und Möglichkeiten, die es gibt, zusammen in ein Haus, an einen Tisch, in einen Saal, auf ein Barcamp zu kriegen, um mal zu gucken, wie so der Stand der Dinge ist. Ist natürlich auch wieder nur ein Ausschnittbild, ne? Derer, die da hinkommen können, weil sie die Zeit haben, weil sie es leisten können.
Ich kann zum Beispiel nicht, weil ich da ein Medientraining mache mit Ursula zusammen. Ich meine, das ist auch wieder der Punkt. Man kann sich nicht zweiteilen.
Ja. Ich werde da wohl hinfahren. Und bin total gespannt. Mhm. Also vielleicht wird es ja auch wieder so eine Veranstaltung wie dieses legendäre Wahlkampfvorbereitungs-Squad in Berlin, was nach einem Dreivierteljahr Tagung festgestellt hat, nachdem ich dann irgendwann mal um ein Meinungsbild zu irgendeiner Frage gebeten habe, dass sie sich alle eigentlich einig sind, obwohl sie seit 3 Wochen immer noch über dieselbe Frage diskutieren. Mhm. Nur weil zwischendurch keiner gefragt hat, ob sie sich...
Ja, es gibt da so...
Aber wie soll man auch irgendwie rauskriegen, ob man sich einig ist, wenn man kein Tool hat oder keine Möglichkeit hat, mit der man tatsächlich definitiv bestimmen kann, wo man jetzt steht.
Ja.
Also ich bin gespannt auf die SMV-Con und ich bin auch gespannt, wie sich das danach so verhält mit dem.
Na, vielleicht kriege ich ja noch einen Podcast-Partner, vielleicht dich auch, aber zweimal hintereinander wäre es ja auch nicht gut, aber dass jemand berichtet von der SMV-Con. Also mich interessiert das natürlich sehr. Mal gucken.
Ich kann ja mal rumfragen.
Frag mal rum. Würde mich sehr interessieren.
Ja.
Ich setze mich auch mit einem Gegner auseinander. Also, das ist ja immer, weil immer gesagt wird.
Die sind ja alle gar keine Gegner. Das ist ja der eigentliche Witz. Die sind ja überhaupt keine Gegner. Sondern sie wollen ja nur, dass es alles noch viel toller wird. Und also ich habe für mich inzwischen so diesen Begriff, die Aufrechterhaltung des Konflikts mit allen Mitteln. Gefunden, weil es wird ständig ein neuer Nebenschauplatz aufgemacht in dem Moment, wo ein Thema irgendwie beackert und durch ist. Mhm. Also ich glaube, es haben fast alle die Wahlcomputer-Problematik jetzt verstanden. Also wird irgendwie was Neues aufgemacht. Mhm. Ja, und dann geht es um die Delegation. Und selbst wenn sich irgendwie eine Mehrheit oder eine Minderheit für oder gegen Delegationen entscheiden würde, würde das nächste Fass aufgemacht werden. Und somit verzettelt sich diese Diskussion immer mehr. Und dieses Ding wieder zurückzuführen auf die eigentlichen Kernpunkte, die entschieden werden müssen, das wäre mein Ziel für die SMV-Con, dass man sich da irgendwie einigt.
Jetzt aber vielleicht doch mal deine drei Anträge oder wie viele das waren. Du hast da ja schon Einzelinis im Bundesliquid. Vielleicht kannst du kurz noch erwähnen.
Ja. Also es gibt neben dem großen Thema, wo die verschiedenen SMV-Varianten drin behandelt werden, was auch alles ganz lange Anträge sind, also lieber vorher lesen, bevor es irgendwie zur Abstimmung kommt, weil das mit dem Lesen dauert ein bisschen länger wahrscheinlich, habe ich halt um eben genau diese Kernpunkte, um die es bei dieser SMV geht, nochmal in 3 Einzel-Innis einfach als Statement-Frage eingestellt. Nämlich, will ich eine SMV mit namentlicher Abstimmung? Kann ich mit einer SMV mit namentlicher Abstimmung leben? Also einmal diese Kernfrage namentliche Abstimmung. Will ich das oder will ich das nicht? Delegation, will ich das oder will ich das nicht? Und die dritte Frage ist dann, was soll mit der SMV abgestimmt werden? Und da gibt es natürlich unterschiedliche Varianten, nämlich einmal Positionspapiere, Empfehlungen an Mandatsträger, oder soll mit der SMV sollen auch Programmpunkte tatsächlich beschlossen werden, oder soll die SMV sogar Satzungsänderungen beschließen können? Das wäre sozusagen so eine Abstufungsgeschichte. Was will ich mit der SMV beschließen, wenn ich sie denn will? Mhm. Und zwar ganz klar als Ich-Aussage formuliert, weil ich will mit diesem Meinungsbild tatsächlich erfahren, was die Leute selber wollen, um diese Stellvertreter-Situation, die da ja auch ganz oft da ist, dass du mit Menschen redest und die sagen so, also ich habe ja überhaupt kein Problem mit namentlicher Abstimmung und ich habe ja überhaupt kein Problem mit Delegation und ich habe ja sogar, ich komme ja sogar mit dem Interface klar. Ja, ich habe damit überhaupt kein Problem. Aber es gibt Menschen, die könnten damit ein Problem haben. Mhm. Und wenn diese Menschen nicht irgendwann mal auftauchen, dann glaube ich das langsam nicht mehr. Mhm. Dass es diese Menschen tatsächlich gibt. Und wenn es diese Menschen gibt, dann wäre das jetzt irgendwie der Zeitpunkt, an dem diese Menschen das tatsächlich sagen könnten. Und zwar mit dem Ich vorne dran. Ja. Ich sagen ist bei Piraten ja sowieso immer nicht so richtig beliebt. Das müssen wir auch, kann man auch irgendwie mal in Angriff nehmen.
Mhm. Ja. Nee, finde ich eigentlich eine gute Sache. Und es zeigt sich ja hier auch ab, was die Leute wollen. Jetzt muss ich mir natürlich nochmal angucken, was da noch ist. Da in dem großen Antrag, da habe ich ja delegiert, aber da würde ich mich dann doch nochmal eindenken oder anders delegieren.
Ja. Ja, ist halt wichtig, sich das anzugucken und also ich würde mich einfach über eine große Beteiligung freuen. Mhm. Ja. Weil je mehr Leute mitmachen, umso wahrscheinlicher ist, dass es irgendwie so ein Ansatz von irgendwie Meinungsbild ist, was auch den Mitgliedern entspricht.
Ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Also ich finde das ja trotzdem sehr, sehr spannend. Ich gebe ja auch zu, weil die Leute ja immer wissen wollen, warum ich so viel Werbung für LQFB mache. Naja, ich bin eben auch wegen Liquid Feedback auch in dieser Partei. Also ich bin ja damals auch gleichzeitig eingetreten in den Liquid Democracy e.V., wo ich immer noch Mitglied bin, trotz aller Schwierigkeiten, die da auch bestanden haben, auch im Umgang mit der Piratenpartei. Aber ich halte das wirklich für ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das kann man nicht einfach so...
Aber der Liquid Democracy e.V. hat doch nichts mit Liquid Feedback zu tun.
Nein. Ja. Aber man setzt sich für Liquid Democracy ein. Also Liquid Democracy ist halt...
Ja, ist nur so ein...
Also natürlich Liquid Feedback, aber das Thema an sich hat mich schon... Ich wollte damit nur sagen, es hat mich schon interessiert, als es Liquid Feedback noch nicht gab. Ja. Ich habe mich jetzt da falsch ausgedrückt. Und nur um zu begründen, ich bin in die Piratenpartei halt gekommen, wegen der Möglichkeit, solche Online-Sachen zu machen. Und zwar tatsächlich... mit dem Konzept auch der liquiden Demokratie, weil ich das wirklich für den richtigen Ansatz halte. Ich meine, das hatten wir im Vorgespräch auch, ich kann es ja jetzt auch mal sagen. Es wird ja eingewendet, eine ständige Mitgliederversammlung kann es nicht geben, weil die Mitglieder nicht ständig sich versammeln können. Die müssen halt auch was anderes in ihrem Leben tun. Und genau das ist der Punkt. Deshalb, wenn man was ständig macht, im Gegensatz zu einem Online-Parteitag, dann ist es zwingend nötig, dass es eine Delegationsmöglichkeit gibt, weil ich halt nicht ständig da sein kann. Die Alternative, ein Online-Parteitag, der muss natürlich dann tatsächlich gewisse Zeiten haben, das geht dann alles los zu einem bestimmten Zeitpunkt, da muss man aber auch die Zahl der Anträge begrenzen, denn sonst kannst du
nicht... Da hast du wieder eine Antragskommission 500, und dann...
Muss halt irgendwie, wer zuerst und mal zuerst, dann sind erstmal die Anträge voll und dann kann man ja wieder einen Online-Parteitag machen. Aber das muss halt zeitlich begrenzt sein. Und selbst da finde ich es eine ziemliche Zumutung, dass ich, wenn es da keine Delegationen gibt, dass ich mich wirklich in alles einarbeiten muss, was da zur Abstimmung steht. Denn wenn ich das nicht tue und mich einfach enthalte, Leute sagen, dann enthalte ich doch oder mach gar nichts. Ne? Was ja auch dann kommen wird, denn ich meine, das kann niemand schaffen, alles zu überblicken. Ja, dann ist es aber wieder so, dass das ja auch so eine Art Delegation ist und die ist dann völlig informell.
Ja.
Diejenigen, die dann wirklich sagen, ja, Tierschutz interessiert mich und da was machen. Die haben dann letztlich auch die Entscheidung, weil viele Leute sagen, naja, Tierschutz ist jetzt nicht mein Hauptthema, das gucke ich mir nicht an. Ist doch besser, wenn man dann auf jemanden delegiert, von dem man glaubt, na, der könnte ungefähr meine Position haben. Der ist auch Wissenschaftler und so. Da gibt es halt vielleicht ein bisschen einen Ansatz auch im Tierschutz. Und ja, dann ist doch gut. Oder bei Gesundheit. Gesundheitspolitik ist auch nicht mein Thema. Aber da möchte ich natürlich schon irgendwie auf jemanden delegieren, der nichts Esoterisches macht, der nicht plötzlich sagt, Homöopathie ist toll und so. Und das kann ich eben tun, dann brauche ich mich nicht mehr darum zu kümmern. Bei dem bayerischen Modell, da ist das schon schwieriger. Da kann ich zwar auf einen delegieren, nur wenn der nicht teilnimmt, dann fällt meine Delegation. Das heißt, ich muss noch zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Positionen haben von Ersatzvertretern. Und da muss ich bei allen jetzt aufpassen, dass die auch irgendwie auf meiner Linie sind.
Das war der ganze Witz weg. Das ist doch der ganze Effekt von Delegieren ist doch dann weg, weil da muss ich ja trotzdem die ganze Zeit aufpassen.
Naja, das wollen ja die Leute. Das ist ja schon.
Also diese Kontrollfreak-Nummer ist auch, geht da auch nicht raus, ne?
Naja, ich würde das jetzt mal positiv formulieren. Die Leute wollen halt tatsächlich so eine Basisdemokratie haben, wo möglichst alle über alles entscheiden.
Ja, dann sollen sie halt die Delegation rauslassen.
Nur das ist halt das Basisdemokratische funktioniert halt nicht. Ne? Das haben wir so oft gesehen.
Also für mich ist die Basisdemokratie ja irgendwie der Punkt, an dem alle die Möglichkeiten haben, die Möglichkeit haben mitzumachen. Und dieser Ansatz ist halt total wichtig.
Ja.
Aber das heißt ja noch lange nicht, dass alle immer alles mitmachen, sondern dass ich dann halt so eine Form von, also ich habe es halt irgendwie irgendwann mal Teilnehmerdemokratie genannt, also dass auf der Basis der Basisdemokratie sich natürlich eine Teilnehmerdemokratie entwickelt, wo diejenigen, die teilnehmen, dann halt auch die Beschlüsse fassen.
Ja.
Das, was ich völlig okay finde, auch wenn es ein sehr geringer Anteil der Gesamtmitglieder sind, solange jedes Mitglied gleichberechtigtes Recht hat, einer dieser Teilnehmer zu sein.
Mhm. Genau. Naja, aber eben auch nicht, ich meine, ich bin auch berechtigt, wenn ich einfach nicht teilnehme und nicht delegiere, aber das ist halt auch ein Nachteil. Wie gesagt, man überlässt dann alles gewissen Leuten, die halt über mehr Zeit verfügen und die halt dann möglicherweise besondere Positionen beziehen, also das finde ich auch nicht gut. Also ich möchte schon so ein bisschen Kontrolle haben und das ist eben genau durch die Delegation gegeben, weil ich da meine Richtung unterstützen kann und dann wird es schon passen.
Mit Kontrolle meine ich einfach, dass du sozusagen ständig die Prozesse beobachten musst. Das heißt, du musst deine eigenen Entscheidungen ständig wieder kontrollieren.
Genau.
Und das finde ich total furchtbar.
Ja.
Also wenn ich eine Entscheidung treffe, dann stehe ich zu dieser Entscheidung und wenn ich sie vergessen habe, habe ich halt Pech gehabt. Mhm. Aber ansonsten muss ich sie halt ändern.
Ja, also es ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Von daher verstehe ich immer nicht, wo der Widerspruch herkommt. Und vor allen Dingen, der Widerspruch hat dann meistens heißt es, ja, die Delegierten werden zu mächtig und die Superdelegierten und sonst was. Also
ja, muss man sich mal angucken, wie die Delegationen auseinanderpurzeln, wenn es eine heiße Abstimmung gibt.
Ja,
bei so Kleinkram sind die Delegationen, bleiben die gerne mal irgendwie relativ groß. Mhm. Aber in dem Moment, wo es tatsächlich irgendwie um was geht, was vorher auch irgendwie einen breiten Diskurs hatte und auch wo alle sich selber dran beteiligen wollen. Diese Delegationen, die purzeln so schnell auseinander, so schnell kannst du gar nicht gucken.
Ja, gut, in der Gesundheitspolitik ergibt sich ein gewisses Problem. Und da bringe ich eben auch viele Stimmen ein, ist aber nicht mein Thema. Und da gibt es natürlich viele, die sich beklagen, dass dann da, weil das auch für andere Superdelegierte nicht so das Thema ist, dass sich dann plötzlich solche Super-Superdelegierten ergeben. Und dann heißt es dann, ja, da könnte man gar nichts machen, weil die das alles beherrschen und so. Ja. Ja, das ist schon, also diese Diskussion kommt da immer wieder. Und mit der muss ich mich auch auseinandersetzen, weil die Leute mich ja dann anschreiben.
Dann scheint ja das mit der Gesundheit irgendwie so ein Spezi-Thema zu sein, weil ansonsten würden ja irgendwie Leute aufpoppen, die
diese Gesundheitspolitik ist ein ganz schwieriges Thema.
Die Anträge stellen und die da irgendwie geil abliefern. Also da ist ja schon Bewegung drin in den Themenbereichen normalerweise.
Es gibt meines Erachtens keinen Bereich, der so schwierig ist. Du brauchst halt für Gesundheitspolitik schon so ein gewisses Vorwissen. Das ist nun mal so, das sind alles Expertenthemen und dann gibt es da halt sehr viele Lobbygruppen auch, ne? Die aufeinander stoßen und die stoßen natürlich, weil die Piratenpartei ein Querschnitt durch die Gesellschaft ist, auch hier in der Piratenpartei aufeinander. Ne?
Und da habe ich wieder noch ein, warum ich namentliche Abstimmung haben will. Ich will wissen, zum Beispiel, wer in Gesundheit für oder gegen etwas stimmt, weil ich will einen Namen auch verknüpfen können mit dem beruflichen Hintergrund und mit den Organisationen, in denen derjenige, der oder diejenige unterwegs ist. Ja. Ich will wissen, ob gegen die Einführung der Pille Pille dann, also es gab irgendwie diesen Antrag, was ist das?
Pille danach,
Pille danach. Ich will wissen, wer da abstimmt, weil ich will wissen, aus welcher Ecke.
Ob da nicht irgendwelche Interessen kommen. Wir hatten das auch schon mal, auch bei der Nichtraucherschutzgeschichte. Da ist ja auch erst aufgedeckt worden, weil Leute da mal geguckt haben, wer sind denn diese Antragsteller, dass sie auch schon anderswo in Erscheinung getreten sind und tatsächlich zu einer Lobby gehören. Und kann man jetzt überlegen, ist das jetzt Tabaklobby, Raucherlobby, was auch immer, gibt es da auch verschiedene Interpretationen. Aber es ist rausgekommen, dass da eben tatsächlich ein seltsamer Antrag war, der eben auch von Leuten mit einem ganz klaren Hintergrund da eingebracht wurde. Und deshalb, also das ist, sobald es darum geht, Anträge einzubringen und Texte zu ändern, kann das nicht mehr anonym sein. Also diese Endabstimmung, diese Urabstimmung, sowas kann von mir aus anonym sein, aber dafür ist halt Liquid Feedback nicht da.
Kannst du dann im Briefkasten machen, ja? Und das, dann haben wir die Briefwahlproblematik, über die können wir nochmal ganz genauso reden.
Sonst will man wissen, wer das ist. Und weil immer gesagt wird, ja, Mitglied der Versammlung und so, ja, da ist das ja auch so. Da sehe ich ja auch, wie die Leute an meinem Tisch abstimmen. Und da kann ich ja auch eventuell gucken und also gut, klar, dann weiß ich nicht unbedingt, wer da die Lobby ist, obwohl habe ich vielleicht auch rausgefunden und kann dann gucken, wie die sich verhalten. Also das ist auch öffentlich. Ja. Also jetzt zu sagen, das sei nicht öffentlich, das ist auch eine öffentliche Abstimmung. Kann man vielleicht noch verbessern durch den Computer. Aber wie gesagt, also da kann man sich nicht aus der Verantwortung stehlen.
Nee. Will ich auch gar nicht.
Ja.
Also ist part of the Paket. Also Macht ohne Verantwortung. Vergesst es.
Ja, ja.
Das ist
genau. Und da ist mir auch wirklich lieber, da gibt es einen Superdelegierten, den ich dann auch entsprechend mal ansprechen kann. Was ja passiert auch. Das ist ja in der Piratenpartei Realität. Ich werde täglich irgendwelche Zuschriften, entweder auf Twitter oder über E-Mail und so. Aber das ist doch besser, als wenn da plötzlich irgendwelche anonymen Agenten da tätig werden. Nee, also das geht gar nicht. Gut, wahrscheinlich werden die Leute, die anonym sein wollen, nicht so viele Delegationen bekommen, aber trotzdem, man weiß es nicht genau und es gibt auf jeden Fall so ein Hacking-Potenzial, dass da jemand unter einem Pseudonym irgendwie erstmal anscheinend gute Arbeit macht und dann plötzlich da als Unterseeboot.
Egal wie gut oder wer, die Frage stellt sich mir tatsächlich überhaupt nicht mehr. Ich will, es gibt keine Macht ohne Verantwortung. Das ist da draußen in diesem komischen realen Leben so. Ja.
Ja. Das Internet ist halt das reale Leben.
Ja,
das muss man einfach auch mal begreifen. Und deshalb geht es halt nicht, dann kann man nicht irgendwie was machen.
Ja.
Also von daher ist das schon sehr, sehr wichtig an der Stelle. Und klar, Gesinnungsdatenbank, aber das ist halt ein gelöstes Problem. Oder ungelöst, genau wie bei E-Mail. Ja, klar.
Wie bei allen anderen auch. Ich meine, weißt du, wenn ich draußen über die Straße gehe oder wenn ich irgendwas Blödes mache, dann weiß es auch. Also ich muss halt für mich, also um jetzt nochmal dieses reales Leben versus irgendwie Internet, dieser lustige Glaube, dass da irgendwas geheim sein könnte. Du kannst das natürlich versuchen in einem gewissen Maß, aber letztlich du hinterlässt halt überall immer Spuren. Und du musst ja als Mensch immer darüber im Klaren sein, dass du Spuren hinterlässt. Und sei es nur in dem Gedächtnis von ein oder zwei oder drei Personen. Und das ist auch nicht schlimm, weil letztendlich passiert ja auch nichts wirklich Schlimmes. Also ich verstehe diese Angst an ganz vielen Stellen nicht. Mhm. Es gibt Bereiche, wo es total wichtig ist. Ja, also ich bin jetzt überhaupt ich bin Freund von irgendwie anonymen Kommunikation und so weiter. Aber in dem Moment, wo es um politische Entscheidungen geht, fällt es halt komplett aus.
Ja, genau.
Und
naja, die anonymen Flashmobs im Internet, die sollen natürlich weiter.
Ja, großer Spaß. Hey, alles andere
ist ja
auch.
Super. Das ist ja auch völlig okay. Also es geht ja nicht darum, Anonymität im Internet.
Um Gottes Willen. Ne?
Also da soll es natürlich schon Möglichkeiten geben. Ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass die Leute auch das Recht haben müssen, anonyme E-Mails abzuschicken, so schlimm da manchmal der Inhalt ist, aber das muss natürlich schon möglich sein.
Natürlich muss es möglich sein, aber
bei so einem Beteiligungstool ist das eben was anderes.
Ja.
Weil hier ja, dieses Beteiligungstool, um es nochmal zu sagen, bildet ja sozusagen parlamentarische Arbeit ab am Ende.
Ja, und beeinflusst will ja dann auch parlamentarische Arbeit tatsächlich verbindlich beeinflussen.
Ja, klar.
Ja,
es ist praktisch die Verteilung von Verantwortung auf mehr Schultern. Und die sind dann aber auch verantwortlich.
Ja, genau. Wir verteilen halt Macht auf mehr Schultern. Macht,
gut, ja.
Und Macht damit rutscht halt die... Macht ist total sexy. Also ich verstehe diese Angst der Piraten vor Macht nicht. Wenn du keine Macht hast, dann übernimmst du auch keine Verantwortung.
Ja, ja. Ja, das Übernehmen von Verantwortung, das ist, glaube ich, wirklich der Schlüssel zu dem, was du immer sagst, dass die sich nicht entscheiden wollen. Also sie wollen keine Verantwortung übernehmen. Deshalb mögen ja auch verschiedene, auch Vorstandsmitglieder, diese Lime-Surveys so, weil sie immer sagen können, die Basis hat es gewollt. Ne? Das ist immer so, es sind eigentlich keine Politiker, sondern sie kommen mir oft so vor wie die Priester der Pythia in Delphi, wo das Orakel war, ne, die dann irgendwie da so gucken, was sagt die Pythia, also ist abgesichert, sind die Götter gewesen.
Können sie auch mich fragen, weißt du, setze ich mich auf irgendeinen Stuhl, mache ich das Orakel und dann ist irgendwie auch
genau. Dufte. Ja, das ist aber nicht zeitgemäß, also müssen halt Leute schon Verantwortung, ja, wenn du da auf dem Stuhl, ja, kann man das lebhaft vorstellen. Aber es muss halt schon entschieden werden, demokratisch entschieden werden und dann ist das halt so. Und das müssen die Leute halt machen. Und dann nicht irgendwie sagen, ich bin der Sprachrohr der Basis auf der einen Seite oder auf der anderen Seite, haben wir jetzt da so ein Lime-Survey und da steht doch, welche Themen nach vorne kommen sollen und da steht doch, was wir machen sollen und da steht doch, einen Tag, zwei Tage, drei Tage und dies und jenes. Das geht ja bis dahin, dass man dann fast schon in der Presse liest. Das, also so weit ist es noch nicht. Aber also man liest in der parteiinternen Presse auf jeden Fall, Piraten entscheiden sich gegen SMV. Was ja in der Umfrage gar nicht
nein,
Frage,
und das wird auch nach draußen in die Presse gehen. Und das ist das eigentlich Gefährliche. Ja. In dem Moment, wo auch nur einmal der Anschein erweckt wird, dass dieser Lime-Survey-Quatsch irgendeine Form von verbindlicher Beteiligung ist, entsteht so ein Gewöhnungseffekt.
Ja.
Die Presse kann das überhaupt nicht unterscheiden.
Ja, ja, klar.
Und die Öffentlichkeit und die Welt da draußen außerhalb von diesem Piratenuniversum sowieso nicht. Mhm. Ja? Das heißt, wenn du das kommunizierst, dass es eine Online-Abstimmung war, dann denkt im Worst Case die Welt da draußen, wir machen das schon mit der Online-Abstimmung. Dann entsteht so ein Gewöhnungseffekt. Ja, ja. Warum sollen wir das denn anders machen? Und dann haben wir diese kaputte Kiste im Haus und werden sie nie wieder los.
Mhm. Und es entsteht sogar bei den Leuten, die ja eben gegen diese Umfrage sind. Also es gibt ja diesen Blogbeitrag von Enomane, der auch viel Kluges sagt, also diese eine scheinbar harmlose Umfrage zeigt, auf wie viele Arten die Piratenpartei kaputt ist. Da sagt er viel Kluges in diesem Beitrag. Aber auch da kommt leider wieder, wird Lime Survey als Wahlcomputer bezeichnet. Und es wird von Abstimmung gesprochen. Aber es ist eben keine Abstimmung. Er tritt da auch in diese Falle, dass man dann sagt, naja, es ist eine Abstimmung. Das Argument gegen Lime Survey ist sicher auch, dass man nicht genau weiß, wer da abstimmt. Also, dass da diese Wahlcomputer-Problematik da ist. Nur es ist keine Abstimmung. Es ist halt eine Umfrage. Eine Umfrage dessen Ergebnis man auch vielleicht anzweifeln kann. Aber es ist halt eine Umfrage und es ist keine Abstimmung. Von daher, also die Piratenpartei stimmt darüber ab, wie er hier schreibt. Er schreibt sogar, die Piratenpartei stimmt per Wahlcomputer darüber ab, dass es erstmal keine ständige Mitgliederversammlung geben soll.
Das ist doch naja, das ist natürlich ja, ein bisschen in Rage.
Genau, das tut sie.
Ich habe es noch nicht gelesen. Ich dachte, so witzig, ja. Klingt aber so wie. Das ist.
Ja, ja,
man
war
fällt,
da in Rage.
Man genau. fällt da so schnell drauf rein.
Ja, ja.
Ja? Also, es geht mir ja selber so. Ich habe heute Morgen irgendwie, glaube ich, auch irgendwie allerlei wildes Zeug getwittert, einfach weil mich das so wütend macht. Mhm. Das ist. Das, also, auch dieser, wie ich ja immer noch vermute, dieser Hack. Der eigentlich dazu dienen sollte, dass alle mitkriegen, was für ein Quatsch das ist und wie gefährlich das ist und was für ein Unsinn dabei rauskommen kann, jetzt plötzlich für ein ernsthaftes Ergebnis genommen wird und danach irgendwie auch noch behandelt wird. Ja. Und beim nächsten Mal regt sich vorher nicht mal mehr jemand auf und hinterher sowieso nicht. Und dann ist das Kind tatsächlich ganz knietief im Brunnen.
Ja, genau.
Das zu verhindern, ist halt total wichtig.
Ja. Na, und ich finde halt, anstatt irgendwie die Verantwortung da diffundieren zu lassen, kann der Vorstand ruhig auch mal eine Entscheidung treffen. Ne? Man muss den ja nicht wieder wählen. Ne? Ich meine, die Amtszeit ist sowieso nur ein Jahr. Und in diesem Fall jetzt ein Jahr und ein paar Monate durch diese Verschiebung in den Herbst. Da kann man doch mit leben. Ich würde sogar sagen, 2 Jahre wären noch okay. Habe ja auch damals dafür gestimmt, dass es in 2-jährigen Rhythmus gibt. Aber dann wählt man halt Leute, die dauernd die falschen Entscheidungen treffen, halt nicht mehr. Oder Leute, die halt irgendwie Fehler machen, nicht mehr. Ne? Aber erstmal sollen die Entscheidungen treffen, also Sachen vorbereiten. Ich meine, zum Beispiel den Parteitag vorbereiten. Wer soll das denn machen? Ne? Also irgendwer muss das doch machen. Ne? Und dafür ist schon auch der Vorstand mit verantwortlich. Und ich sehe da jetzt nichts. Wenn das die ganze Vorbereitung war, diese Liste von Themen, also nee.
Ja, ich bin gespannt, irgendwas werden die da schon wieder hinzaubern. Und am Ende wird es ja eh wieder anders kommen. Also was?
Ja, dann wird es wieder ein Lime-Survey geben und dann gibt es dann halt irgendeine Abstimmung auf dem Parteitag, wo dann verschiedene Lime-Survey-Ergebnisse gegeneinander abgestimmt werden und Kompromissvorschlag ist dann auf der gleichen Ebene oder Kombinationen der Einzelnen sind dann.
Sollen wir Wetten abschließen, wie viel Programm wir auf dem Parteitag schaffen? 10 Punkte, 20?
Auch ich würde sagen, die Piraten wollen jetzt unbedingt ein Programm haben, also ich denke 20 Programmpunkte wird es schon geben. Vielleicht funktioniert ja auch einer dieser Schulterschluss-Optionen, wo man dann auf einen Schlag ganz viel Programm bekommt, was aber dadurch nicht unbedingt besser wird.
Mhm.
Ja? Und also ich hatte da keine Lust drauf. Ich bin ja auch gefragt worden, weil ich ja gerne meine verkehrspolitischen Anträge durchbringen möchte. Ich bin ja gefragt worden, ob ich mich da nicht irgendwie einbringen kann, dass man da so einen Schulterschluss macht mit allen möglichen anderen. Dann habe ich mir die anderen Sachen angeschaut, die da eventuell mit dazukommen könnten. Dann, nee, das sind einfach solche Sachen, wo ich dann auch nicht dahinter stehe, weil ich es auch nicht durchschaue. Weißt du, ich mache doch jetzt nicht so Koalitionen und stimme dann für irgendwelche Sachen, bei denen ich ein schlechtes Gefühl habe, nur damit mein Text mit reinkommt. Also, das ist doch irgendwie.
So, ja. Willkommen auf der Konsensliste, ne?
Ja, ja.
Es
ja.
geht nicht, es geht nicht.
Geht nicht, nee.
Also zumal wir es besser können, wenn wir es, ne? Also dieses Problem, was die Grünen hatten, dass man irgendwie diese Regeln der alten Parteien übernehmen musste, weil es einfach technisch überhaupt nicht anders möglich war. Wir haben dieses Problem nicht, wir können es abbilden. Ja. Ja? Und weil wir es können, probieren wir es nicht?
Naja, nee, das ist wirklich.
Ist doch absurd.
Das ist wirklich
also überhaupt die Tatsache, etwas nicht auszuprobieren, ist total absurd.
Ja, genau. Also eigentlich müssten wir es wirklich voranbringen. Also wir müssen es wirklich gleich ausprobieren.
Ja, und wenn es halt kaputt geht, dann muss man es reparieren. Und wenn es nicht reparierbar ist, dann müssen wir was anderes machen. Aber es nicht auszuprobieren.
Ja, das finde ich auch. Das ist auch so ein Gegenargument, was immer kommt gegen die ständige Mitgliederversammlung. Ja, das geht juristisch nicht.
Ja, dann soll mal einer kommen und klagen. Okay, super,
dann
her damit.
Machen wir es mal, dann gucken wir, was passiert. Und dann soll jemand klagen und dann kann man das höchstrichterlich entscheiden lassen. Und dann kann immer noch sein, so geht's nicht. Aber dann sagt uns das Gericht auch, was man vielleicht verbessern muss. Und dann wird genau das gefixt.
Genau,
und
das dann ist geht's. Genau. Ja? Dann haben wir also, nämlich nicht mehr 30 Vermutungen, was alles kaputt sein könnte. Ja?
Ja.
Und vor allem, wenn es regnet, ist wahrscheinlich was anderes kaputt, als wenn die Sonne scheint. Mhm. Sondern es geht, dann haben wir tatsächlich irgendwie eine richterliche Entscheidung.
Mhm.
Und die sagt, wahrscheinlich, du musst hier 2 Schrauben drehen und da 3 Schrauben nähen und dann ist das Ding fein. Mhm. Und dann haben wir dieses ganze Theater erledigt.
Ja. Ja.
Und wir werden keine Ruhe haben, bevor das nicht so weit gekommen ist.
Mhm. Ja.
Deswegen, wir können auch nochmal 20 Jahre darüber diskutieren, ob das dem Parteiengesetz an Stelle 3712 entspricht oder nicht. Wir werden es erst rausfinden, wenn wir es gemacht haben.
Naja, das stimmt. Also das sollten, deshalb einfach mal machen. Und dann kann man immer noch schauen.
Boah, das ist so wie die, wie weißt du, Fahrradfahren lernen. Da kannst du dich 20 Jahre auf eine Bank setzen und darüber philosophieren, wie das ist mit dem Fahrradfahren. Du kannst aber auch einfach das Fahrrad nehmen und losfahren.
Ja, das ist richtig. Genau, und das sollte man dann wirklich machen. Naja, ich bin schon der Meinung, also ich bin ja jetzt nicht der Meinung, dass man irgendwie da Kamikaze begehen soll, sondern ich bin schon der Meinung, da eine gewisse Vorsicht walten zu lassen. Nur was jetzt passiert, ist ja nicht mehr Vorsicht, sondern es wird auf Biegen und Brechen jeder Versuch erstickt mit dem Hinweis, könnte ja schief gehen. Das ist dann wirklich auch der Punkt. Das mit dem Fahrradfahren ist ein wirklich interessantes Bild, denn ich kann mich daran erinnern, als ich Kind war und eben Fahrradfahren lernen wollte oder auch schwimmen, dass dann immer meine Eltern da auch auf Zurückhaltung aus waren. Und wenn ich nicht meinen Großvater gehabt hätte, der das dann vorangetrieben hätte, dann wäre ich so richtig noch nerdiger gewesen, als ich nerdig sowieso schon bin, weil man mich nichts gelassen hätte wegen Übervorsichtigkeit. Ich meine, das ist doch auch, das geht doch nicht. Also da hier eben auch. Klar muss man eine gewisse Vorsicht haben, muss sich Sachen überlegen, auch rechtliche Auskünfte einholen, aber irgendwann muss man dann auch ins Wasser springen. Da kann man nicht warten, bis,
Nächste
Bild Wasser springen.
Ja,
beim
sind
Schwimmen lernen habe ich das noch gut in Erinnerung.
Wir rennen seit 2,5 Jahren irgendwie in der Badehose um dieses Becken rum.
Ja.
Mal einen Zeh reinhalten, mal so ein bisschen planschen. Sie nicht schwimmen, muss sie halt.
Ja, das ist wirklich, wirklich, also ganz seltsam. Und vor allen Dingen bei so einer Partei, wo ich denke, Aufbruchstimmung und jetzt mal los. Diese Aufbruchstimmung brauchen wir auch. Nur das funktioniert.
Ja.
Wenn die Aufbruchstimmung nicht da ist, dann wählt uns am Ende auch keiner. Das ist ja das Interessante. Das ist wirklich, das hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Auch das ist eine interessante Lehre aus der Piratenpartei. Die potenziellen Wähler oder die Öffentlichkeit, natürlich gefiltert durch die Presse, die auch alles ein bisschen verzerrt und so, reagiert tatsächlich auf die Dinge, wie sie hier passieren. Und wenn dann eben praktisch das Visionäre eingestellt wird und nur noch Ängstlichkeit da ist, ja, dann merken das alle und wählen nicht mehr die Piraten.
Ja, das ist doch klar. Ich meine, du kannst ja esoterisch nennen, aber das ist doch irgendwie ganz normal. Also, um jetzt irgendwie weiter bei lustigen Bildern zu bleiben, ja, wenn du frustriert in der Ecke stehst, weil du unglücklich bist, dann nimmt dich auch keiner mit.
Ja.
In dem Moment, wo es dir selber gut geht, dann stehen auch alle anderen auf dich.
Ja,
und dieses Gefühl, dass wir irgendwie, also dieses Gefühl, selber geil zu sein oder selber großartig zu sein oder selber zumindest irgendwie ansatzweise okay zu sein, wenn wir das nicht wieder kriegen.
Deshalb brauchen wir in Neumarkt. Deshalb brauchen wir in Neumarkt halt. Ach, schon der Ortsname. Wenn es jetzt irgendwie Bochum, Berlin, Hamburg, was weiß ich. Naja.
Komm.
Egal. Deshalb brauchen wir halt in Neumarkt auch wirklich was Visionäres. Da muss was rauskommen, wo alle sagen. Oh, kann nicht rauskommen, jetzt nochmal noch ein Wahlprogramm, machen wir irgendwie nochmal was mit Steuern so und so und ja, Finanztransaktionssteuer wollen wir auch im Wahlprogramm. Es interessiert doch keinen. Aber wenn wir irgendwas haben, wo wirklich alle sagen, Mensch, das ist es, dann ist es das. Und am schlimmsten ist, wenn da jetzt Person sowieso durch Person sowieso im Vorstand ersetzt wird, irgendwie Beisitzer Matthias Schrade ersetzt durch Beisitzer
Max Mütze.
Sagen wir mal Lisa Mütze. Da kann man sagen, oh ja, mehr Frauen, ist schon Erfolg. Aber letztlich, Lisa Mütze interessiert jetzt auch keinen. Und so ein Beisitzer kommt auch nicht gleich ins Fernsehen. Also das ist irgendwie, weiß ich nicht. Das braucht man nicht. Aber was wir brauchen, ist halt irgendeine tolle Perspektive. Und da sehe ich eben auch zum Beispiel die ständige Mitgliederversammlung. Das wäre wirklich eine tolle Perspektive.
Ja. Also Und natürlich ist klar, dass sie nicht eine Woche später an den Start geht.
Ja.
Aber es gibt einen unglaublichen Motivationsschub.
Ja.
Ja, und es macht wieder Sinn. Also ja, zumindest für sehr, sehr viele Mitglieder, die ich persönlich kenne, macht es dann wieder Sinn. Hm. Und zwar nicht nur selbst irgendeine puschelige Absichtserklärung würde mich zumindest nicht mehr großartig vom Hocker reißen.
Hm.
Ja? Also um sozusagen so einen Motivationsschub zu kriegen, muss da tatsächlich ein riesiger Knall passieren.
Hm.
Und
ja,
diesen Knall kann einfach nur die Aussicht auf eine funktionierende Möglichkeit, um innerparteilich Entscheidungen zu treffen, fallen. Und das Einzige, was das Ding, was diese Möglichkeit liefert, ist im Moment die ständige Mitgliederversammlung.
Ja, ja. Ja, deshalb ist es eben auch wichtig. Deshalb ist auch die Vorbereitung darauf sehr wichtig. Und also da müssen wir wirklich, wirklich ganz intensiv weiterkommen. Und dann kann man es auch wunderbar verkaufen. Dann kann man sagen, klar, die Piratenpartei setzt jetzt nicht mehr auf den Vorstand, sondern macht das jetzt mal so richtig mit der ständigen Mitgliederversammlung. Und das hätte dann auch eine entsprechende Wirkung. Können wir sogar vorstellen, dass Leute mit dieser Aussicht, dass da was passiert, auch eintreten. Ich meine, es sind schon Leute wegen Liquid Feedback eingetreten. Wenn wir jetzt sagen, es geht weiter, na, dann treten vielleicht noch mehr Leute ein.
Ja. Ja, ist jetzt nicht so mein großes Ansinnen, weil ich glaube, mir würde es ja schon reichen, wenn die Leute, die eigentlich in dieser Partei aktiv sein könnten, wieder aus diesem Phlegma und aus dieser Schwermut und aus dieser Schwere und diesem Schmerz irgendwie rausgezogen werden könnten und wieder Bock haben, was zu machen.
Ja.
Ja, das reicht mir ja schon. Ja, dann haben wir ja schon ganz viel gewonnen. Mhm. Weil, und dann kriegen wir das auch ganz schnell hin.
Naja.
Ja, und dann können wir nämlich auch Entscheidungen treffen. Also um nochmal, okay, dann kriegen wir in Bochum, in Neumarkt halt irgendwie 20 Programmpunkte durch. Super. Ja?
Mhm.
Und wenn die Jungs im Bundestag sitzen, das ist nämlich das eigentliche Problem. Die sind da in einem Raumschiff und wir haben null Kontrolle über die. Die können dort machen, was sie wollen.
Genau. Und das ist ganz schlecht. Also es ist auch ganz schlecht, ich meine, die sollen natürlich auch, also sie wollen ja kein imperatives Mandat, aber es muss irgendwie da der Kontakt zur Basis hergestellt sein. Da muss es irgendwas geben. Da kannst du das nicht so machen, dass die dann da sitzen da gibt es irgendwie ein obskures Programm, was man ja eh nicht umsetzen kann. Und dann machen die irgendwas. Dann werden da, gibt's da plötzlich Sprach. Rohre der Basis noch und nöcher geben und dann wird dann irgendwie erfühlt, was die Piraten so denken. Also das ist
ja, nicht schön, Lime-Survey schön. Nochmal zu dem imperativen Mandat. Natürlich ist jeder Abgeordnete seinem Gewissen verpflichtet und nur dem.
Ja.
Aber ich möchte die Situation haben, dass wenn die Piraten eine Entscheidung treffen oder eine Empfehlung für eine Entscheidung abgeben und ein Bundestagsabgeordneter sich dagegen entscheidet oder sich anders entscheidet, dass es eine bewusste Entscheidung ist.
Mhm.
Ja? Und das einfach, es ist total okay, wenn er sich dagegen entscheidet, weil er hat das Recht dazu. Aber es muss klar sein, dazu muss die Basis oder müssen die Mitglieder überhaupt erstmal in der Lage sein, ihre Position zu formulieren, damit entweder sich der Bundestagsabgeordnete im Sinne der Partei oder frei nach seinem Mandat dagegen entscheidet.
Gut, dann musst du aber jetzt nochmal den Hörern erklären, warum das nicht jetzt schon möglich ist. Dann werden die sagen, ja, ihr habt doch Liquid Feedback und ihr macht das doch in Berlin.
Ja? Ist ja nicht verbindlich.
Genau.
Naja, ist gut, halt
in Berlin ist eine gewisse Verbindlichkeit.
Ja, es ist halt so ein gefühltes Dings da.
Mhm.
Aber letztlich, du weißt nicht, wer da mitmacht.
Mhm.
Ja, es ist halt irgendwie pseudonymes Gefuschel. Und es versteht sich halt selbst auch nicht als verbindlich. Das heißt, es ist halt so ein Meinungsempfehlungs, would be nice to have. Wir wissen aber auch nicht genau, wer mitmacht.
Mhm.
Dadurch können wir nicht das als verbindlichen Beschluss der Landesmitgliederversammlung oder des Landesverbands ausdrücken.
Ja, ja.
Ist halt so ein Stimmungsbild derjenigen, die mitgemacht haben.
Ja, so eine Tendenz.
Und entschuldige bitte, als Abgeordneter fühle ich mich dem gegenüber natürlich nicht andersweise verpflichtet.
Mhm. Ja, wenn es Beschlüsse der Partei sind, dann sieht das schon ganz anders aus. Dann fragt auch die Öffentlichkeit, wieso machst du es eigentlich anders, als deine Partei sagt? Und dann ist dann wirklich ein Druck da.
Ja.
So kann man immer sagen, ja, Partei, ich bin der Sprachrohr der Basis.
Boah.
Ich weiß, wie die Partei tickt. Was wir jetzt auch wunderbar im Bundesvorstand erleben, wo ja auch mehrere Leute sich als Sprachrohr der Basis sehen.
Ja.
Ja. Ja, gut, dann haben wir das Thema, glaube ich, auch schon ganz gut umrissen. Also bin gespannt, wie das weitergeht, wie auch dieses Wochenende vergehen wird. Danach werde ich auf jeden Fall podcasten, denn das ist doch ein wichtiges Thema. Über die Ständige Mitgliederversammlung habe ich ja bisher noch gar nicht gepodcastet, außer heute jetzt mal so ein bisschen. Aber es ging ja um die Aufstellungsversammlung mehr, wo wir dann doch nicht so viel drüber gesprochen haben. Aber im Grunde
ist, war auch so fluffig. Außerdem ist sie durch.
Ist durch, ja.
Also ist halt auch so, ne, jetzt wird irgendwie nicht mehr gemeckert und nicht mehr gezetert.
Nee, es gibt doch keinen Grund zu meckern, weil das
außerdem,
gute Leute sind. Ich meine, wenn das nicht gute Leute sind, hätte ich schon gemeckert. Also ich halte mich dann auch nicht so zurück, obwohl es natürlich im Interesse der Partei ist, das nicht zu tun. Aber hier bin ich wirklich sehr zufrieden.
Ja,
und das möchte ich auch gerne
gespannt,
sagen.
Ich bin auch gespannt, wie die abliefern und hab da, das wird schon.
Ja, ich denke sowieso, in Berlin wird das was. Also wir müssen es halt nur insgesamt über die 5% kriegen. Und ich halte es für wichtig, dass wir wirklich in den Bundestag kommen, weil wir dann auch Themen setzen können. Und das wäre schon eine große Priorität für mich.
Da wäre doof, wenn nicht. Also weil es wäre einfach auch echt, es ist so unnötig.
Hm.
Ja. Also, weil wir könnten es, wenn wir denn wollten.
Ja,
dieses Ding mit den Entscheidungen immer nochmal, wir werden auch deswegen nicht ernst genommen, weil wir jeden Tag beweisen, dass wir nicht entscheiden wollen.
Mhm.
Und dann jemanden, der nicht entscheiden will, den will ich auch nicht im Bundestag haben.
Mhm. Naja, und weil dann eben auch nicht die tollen inhaltlichen, visionären Entscheidungen kommen, berichtet die Presse dann über den Streit im Vorstand.
Ne? Ja klar, ich meine, irgendwann müssen wir ja schreiben.
Naja.
Und passt ja auch so gut in dieses Denkmodell. Ja, also es ist ja auch, ne, bei allen anderen wird ja auch ständig über Personalgedöns geschrieben. Und warum? Ich meine, wenn wir die ganze Zeit so geile Stories liefern?
Mhm. Ja, die Frage ist natürlich, kommt das dann in die Presse? Dann muss man auch gute Leute in der Pressearbeit haben und so. Ich bin auch mit unserer Pressearbeit nicht immer so zufrieden gewesen. Ne? Das ist auch nochmal ein Punkt. Also ich meine, es ist wirklich kein Zufall, warum die Partei so dasteht, wie sie dasteht. Also es ist keine Verschwörung der Presse, die uns niederschreiben will, sondern ja.
Nee, das ist schon selber gemacht.
Ja, viel selber gemacht, genau. Und daran müssen wir was ändern. Und ich glaube, das können wir auch. Denn nach wie vor, habe ich ja schon im letzten Podcast gesagt, also die Themen, für die die Piraten stehen, das sind auch oft wirklich Alleinstellungsmerkmale. Also es gibt keine anderen Parteien, die viele dieser Visionen überhaupt auf dem Schirm haben. Ne?
Ja.
Also von daher.
Back to Chemnitz.
Ja, back to Chemnitz. Na, aber dann bin ich gespannt. Also dann war das auch schon Vorbereitung für den Parteitag, wo ich da nochmal einen extra Podcast mache, wenn man ein bisschen mehr darüber weiß, was da passieren wird.
Ja.
Ja, also erstmal vielen Dank.
Vielen Dank, dass ich da... Ja, schön.
Hab mich gefreut.
Ja, mich erstmal.
Also, tschüss. Ja.
Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Klabautercast.